Buschi und ich haben da so ein Ritual, müsst ihr wissen, wenn wir zusammen diesen Podcast aufnehmen, also wenn wir bei mir aufnehmen, dann ist es immer so, dass ich alles vorbereite, ich mache Kaffee, ich gucke, dass Wasser da steht und dann ist irgendwas, zum Beispiel ein Kabel ist noch nicht eingesteckt, irgend so eine Kleinigkeit und dann stürmt der Maestro rein und sagt, es ist wieder nichts vorbereitet, nichts vorbereitet. Diesmal, das ist der erste Lauschangriff, wo ich ehrlich zugeben muss, diesmal bin ich wirklich nicht vorbereitet. Buschi, du musst heute alles abfangen, denn ich habe das nicht geschafft, neben meinen äußerst wichtigen und seriösen Tätigkeiten in Amsterdam, mich adäquat auf den Sport diesmal vorzubereiten. Ich bin sehr lückenhaft unterwegs und ich hoffe, du bist bereit, heute alle diese Lücken zu schließen. Ich muss mich jetzt schon vorab entschuldigen, falls das eine ganz maue Folge von mir wird.
Kannst du mir jetzt mal ganz kurz erklären, was dieses Vorwort sollte? Es ist alles wie immer.
Nein, nein, nein.
Tulpen aus Amsterdam. Deutscher Meister wird nur der SCM. Nur der SCM. Nur der SCM. Deutscher Meister wird nur der SCM. Nur der SCM. Nur der SCM.
Ich krieg schon, die Leute schreiben gar nicht mehr. Ey, wie fandst du Magdeburg? Oh! Buschi wird wohl wieder singen.
Ja, aber sollten wir nicht, bevor wir in Medias Res gehen, kurz den Take-Me-Out-Moderator zu Wort kommen lassen?
Jetzt geht's los, war das Motto der letzten Folge. Das gilt jetzt auch fürs Intro.
So, wir fangen mit Handball an.
Ja, dann erzähl mal, hast du das am Ende sogar geguckt,
absolut. Magdeburg gegen absolut, die ich habe sogar auszugsweise Magdeburg in Göppingen geguckt. Ja, tatsächlich.
Was ist denn jetzt
ja,
los?
Ja, weil ich tatsächlich durch Kretsche, der mich da angespitzt hat vergangene Woche, gedacht habe, weil der sagte, boah, ey, pass mal auf, die Magdeburger, die werden in Göppingen, das ist kein einfaches Spiel, parallel haben ja die Füchse, die bis dahin ja nur einen Verlustpunkt hatten, Magdeburg 0. Die Füchse haben in Flensburg gespielt, haben da aber recht deutlich verloren und Magdeburg gewinnt knapp, aber sie gewinnen eben in Göppingen. Und dann kam es ja am vergangenen Wochenende zum Duell der Füchse gegen Magdeburg in Berlin und das war wieder ein sehr dominanter und souveräner Auftritt
Wahnsinn,
von Magdeburg.
Ne?
Also die haben das jederzeit im Griff gehabt. Da kann man sich dann
also wir reden von Tabellenerster zu Gast beim Tabellenzweiten. Und wie hat das auf dich gewirkt? Das sah doch aus wie Top-Team gegen Mittelfeld.
Ja, sie waren auf 8 weg, 9 glaube ich sogar. Das war relativ früh entschieden. Am Ende waren es ja nur 4. Ja, 10. Ich glaube, höchste war 10. Am Ende waren es 4. Das sieht dann sogar noch relativ knapp aus. War es aber, wenn man ganz ehrlich ist, vom Spielverlauf nicht. Und das ist schon eine Dominanz, die diese Mannschaft unter Bennett Wiegert da im Moment ausstrahlt. Da muss ich sagen, ich meine, die haben in Kiel gewonnen, ne? Die haben in Göppingen gewonnen, die haben in Berlin gewonnen. Haben die schon gegen Flensburg
zu Hause
gewonnen?
In
so.
Flensburg ist noch, aber man kann auch nicht mehr sagen, ja, der Start war leicht. Nein, die haben, wie du sagst, die haben in Kiel vielleicht das schwerste Spiel, vielleicht ist es auch in Flensburg, da kann man streiten, aber sie haben beide schon gespielt, einen zu Hause, einen auswärts, beide gewonnen. Sie haben gegen bei den Füchsen gewonnen. Ja. Die Göppingen nennt sich die Hölle Süd, die Halle, weil das als eine der schwierigsten für Gegner auch gilt. So, also da kommt, also das heißt ja jetzt nicht, dass das noch 30 Spieltage so weitergeht, aber da kommt nichts mehr, wo man sagen könnte, oh, da müssen wir noch mal abwarten, ob die nicht dann, wenn mal, was soll da noch kommen?
Ja, und jetzt sind es halt 5 bzw. 6 Punkte auf die ärgsten Verfolger. Das ist dann auch in einer HBL schon so ein kleines Polster. Und du musst ja einfach überlegen, sie haben dann ja logischerweise Kiel zu Hause, sie haben Göppingen zu Hause, wobei Göppingen wird jetzt nicht da ganz oben mitspielen, da war es eigentlich diese Geschichte, das Ding in Göppingen zu holen. Aber wie gesagt, Kiel zu Hause, Berlin zu Hause, okay, sie müssen noch nach Flensburg. Aber sind wir mal ehrlich, Wiegert will das ja gar nicht hören, gar nicht. Aber deutscher Meister wird nur der SCM. Nein, das ist schon dominant und da stimmt es halt in allen Mannschaftsteilen. Die haben gute Torhüter hinten drin. Der Gren wird ja nach der Saison gehen, aber wie heißt der? Jensen, der zweite Mann?
Ja, der ist Mike Jensen, auch genau, aus Balingen gut geholt.
Also Abwehr ist stark, sagen, Angriff, was?
Hätte ich nicht gedacht, was? Ja. Jensen, ganz, ich habe genau über den mit Benno ein bisschen länger geredet, weil eben das Torhüter-Thema, du hast ja schon gesagt,
Benno ist geht der Tscheko des Handballs.
Bennett Wiegert, ja, aber okay. Nein, aber den nennt nun wirklich jeder, ja, wobei den Tscheko nennt auch jeder Scheiß, insofern hasst du mich. Also, ich habe mit Bennett Wiegert über den Jensen geredet und habe noch gesagt, oh, da war ich ein bisschen überrascht, weil ich fand den immer gut in Balingen, aber der ist mir jetzt nicht so unfassbar aufgefallen, dass der noch so viel Potenzial nach oben hätte und Balingen in Magdeburg ist nun mal ein ganz schöner Sprung. Mhm. Und dann nimmt der da neulich 4-7 Meter in einem Spiel weg. Also man könnte jetzt auch sagen, ja, das sind doch erstmal nur 4 Paraden. Nee, das ist 4-mal voll mit der flachen Faust ins Gesicht vom Gegner. Mhm. Das verpackst du nicht. So, und das ist halt, und genauso könntest du weitermachen. Den Magnusson, vielleicht gerade der beste Spieler der Welt sogar, ich weiß es nicht, den hatte keiner auf dem Schirm. Den Christiansson mit seinen ewigen Schulterproblemen hat er wieder hinbekommen. Die anderen, Bessiak O'Sullivan, das ist sowieso eine Maschine, die seit Jahren überragend läuft.
Ja, dann hier
läuft,
der Außen,
Mertens, jetzt Nationalspieler. So, also da ist ja keiner, wo du nicht sagst, Alter, wie geil läuft's. Saugstrup kommt in die Liga, der neue Kreisläufer. Normal sagt man immer, das erste halbe Jahr Bundesliga von allen kannst du vergessen. Da braucht jeder erstmal ein halbes Jahr Zeit, sich einzugewöhnen. Der spielt, als wäre er, das ist unfassbar, als wäre er schon immer da. Irre.
Ja, ich habe mit Kretsche kurz drüber gesprochen. Ich bin ja in der Handballszene tief verwurzelt. Und was ist denn jetzt los? Ja, pass auf, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Aufforderungen zum Singen ich über Instagram bekommen habe. Das ist echt der Wahnsinn.
Nee. Moment, das ist jetzt aber die Gretchenfrage. Von Magdeburgern, die das geil finden, oder von Leuten, die hoffen, den SCM so ins Stolpern zu bringen?
Tatsächlich bin ich mittlerweile auch dank deiner Hilfe, aber auch durch meine unglaubliche Expertise, die ich Woche für Woche hier preisgebe, auch zum Handballexperten aufgestiegen. Und die Leute glauben, frag Kretsche.
Stopp, nein.
Wie nein?
Genau, das ist der Handball-Experte.
Also ich meine, es können nicht ganz so viele Pommes Leute von sich behaupten, diesen Sport selbst ausgeübt zu haben vor 50.000 in Deutschland. Da möchte ich überhaupt nicht mehr drüber diskutieren. Da ist Schluss jetzt hier. Da müssen wir einfach mal sagen, die echte Geburt des Tag des Handballs ist eng mit dem Namen Buschmann verknüpft. Ja? Das ist einfach Fakt. Ja? Dass mir Kretsche da die Steigbügel gehalten hat, ist eine andere Geschichte. Aber
kann das bitte jemand, ich weiß nicht, ob er jede Folge komplett hört, kann das bitte jemand rausklippen? ich komme gar, meine Stimme versagt direkt. Ja. Kann das bitte jemand rausklippen und Kretsche schicken und den zugleich auffordern, das würde er eh machen, dass er dem Buschmann mal ordentlich den Kopf wird. Das ist ja eine Frechheit. Da haben sich Handballlegenden die Klinke in die Hand gegeben vor 50.000 und du durftest da, keiner weiß, warum du da auch rumwurst.
Das kann ich dir ganz genau sagen, aufgrund meiner deutschlandweiten unglaublichen Popularität als etablierter Sportjournalist und Handballexperte. Der Handball Deutschland hat gesagt, endlich den Mann, der uns am Mikrofon verzaubert, auf dem Feld sehen. Danach hat das keiner mehr gesagt.
Guckt euch, es gibt noch Videos davon, wie der da am Kreis, da wollte er mal eine Sperre am Kreis stellen und ist da wie so ein Flummi hin und her geschoben worden. Es war wirklich,
Das stimmt, das hat mich überrascht, aber da bin ich auch schon stramm auf die 50 zugegangen. 20 Jahre früher hätte ich sie alle weggemacht. Das wissen die aber auch.
Das glaube ich auch, wie du den, Alter, das möchte ich
nein,
mal sehen.
Nein, lass das.
Du kannst, lass das. Triff du dich doch mal mit Piet Krebs auf dem Freiplatz.
Oh, der Schlechter der Grugerhalle. Der Schlechter der Grugerhalle.
So, der würde dich nämlich auch schön schlechten, ja. Das kann ich dir aber sagen.
Jetzt kommt Slatscher gerade rein und jetzt ist das Aufeinandertreffen, jeden Dienstag ist hier das Aufeinandertreffen von Slatscher.
Wer ist denn Slatscher?
Slatscher ist unsere gute Fee, die uns hier im Haushalt unterstützt und weil die Lisa bei der Tafel unterwegs Pibbles ist und ich mit dir, da habe ich dir übrigens einen Gefallen getan, das hast du aber auch ausnahmsweise mal gewürdigt, dass ich der Verschiebung auf Dienstag zugestimmt habe und die Slatscher kommt.
Ja, vor allem, man muss ja sagen, du hast ja auch noch, wir hatten uns eigentlich schon auf Sonntagabend geeinigt und dann ist mir eingefallen, oh, vielleicht wäre ja Dienstag früh noch schlauer, weil dann bin ich vorbereitet. Ja. Der Plan ist natürlich hervorragend aufgegangen.
Ja, kommen wir gleich noch zu.
Du warst ja ultra flexibel.
Kommen wir gleich noch zu, jedenfalls das Aufeinandertreffen von Pebbles und Sludger. Sludger, die meist völlig abgekämpft sich hier die Treppe hochschleppt zu uns, ja, und dann in Empfang genommen wird von unserem ADHS-Hund, der im Moment, ich weiß nicht, glaube ich, einen Entwicklungsschub durchmacht.
Oh, der ist so süß.
Ja, aber
süß.
Die dreht durch. Also, Pebbles dreht durch. Böses. Die ist gestern, hat die mich durch den Perlacher Forst gezogen. Das ist Wahnsinn. Mittlerweile fliegt man ja fast hinterher. Ja? Die wird ja immer größer und stärker. Das ist.
Oh, und du wirst immer älter und schwächer. Das ist eine gute Mischung.
Jetzt ist Schluss.
Das, in 10 Jahren weiß ich nicht, wie das aussieht.
Das habe ich mir schon am Montagabend in der Glanzparade von Timo anhören müssen. So nach dem Motto, ja, Risikogruppe, und deshalb hat er sich schon boostern lassen und so. Ich werde immer mehr in die
Ach, Timo hat sich boostern lassen, um dich zu schützen?
Nein, ich habe mich boostern lassen, um mich und andere zu schützen.
Achso, ich dachte anders, aber finde ich gut. In deinem Alter ist das, aber ich werde es auch bald machen.
Wenn das, also pass auf, das weißt du auch ganz genau, das tut mir schon weh, dieses Rumreiten auf dem Alter. Ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal gesagt. Früher, okay, Boomer, hatte man Respekt vor der Lebensleistung solcher Menschen wie mir.
Moment, wann soll das gewesen?
Ah, so.
War das vor, oder war das noch vor Christus oder schon danach?
Weiß ich nicht mehr. So, pass auf, kurz zum Handball zurück. Mein Gott, habe ich diese Sportart mitgeprägt. Also,
also es könnte jetzt das erste Mal soweit sein. Ich bin ja für die Audioproduktion dieses Podcasts verantwortlich, dass ich gewisse Sachen rauspiepe. Mein Gott, habe ich diese Sportart wirklich, wenn das mal eine Wer wird Millionär-Frage wäre. Mein Gott, habe ich diese Sportart mitgeprägt, sagte wer über den Handball. Und da kommt als Antwortmöglichkeit Frank Buschmann. Das ist eine Millionenfrage, das kann niemand wissen. Da kann man gar nicht
drauf kommen. Ach, ist das herrlich. So, pass auf, haben wir noch was? Das ist ja der Punkt. Ich wollte dir nur noch die Frage stellen, ob du jetzt auch dran glaubst, dass der SC Magdeburg reelle Chancen hat, deutscher Handballmeister zu werden.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich sehe das schon seit ich will jetzt nicht sagen, wie soll ich das jetzt formulieren? Ich glaube da total dran, das ist die kurze Antwort. Und ich finde, es ist für mich auch nicht so, ja, jetzt ist mal das. Nein, für mich ist das so, da geht seit Jahren immer mehr voran. Und das Fenster ist in Handball-Deutschland immer relativ klein. Mhm. Weil wenn wir ehrlich sind, es ist wie über Jahre in der Fußball-Bundesliga, im Fußball, da ist das Fenster in den letzten Jahren nicht mehr aufgegangen, aber da war es auch immer so. Du musst bereit sein, wenn die Bayern eben mal nicht 80 Punkte holen. So, genauso ist es in Handball Deutschland so ein bisschen so, du musst bereit sein, wenn der THW Kiel gerade in einem Umbruch oder einer schweren Zeit
und steckt. Und zuletzt vielleicht auch Flensburg. Flensburg.
Ja, ne? Genau. Da ist es ja mit den Verletzungsproblemen.
Mach mal kurz weiter, ich muss mein Ladegerät, mir fällt gerade auf, das ist Laptop nur noch. Ich hole mal lieber das Ladegerät.
Oh ja, mach das mal. Also, ich sehe das so ein bisschen als die logische Entwicklung über Jahre. Magdeburg ist immer näher rangekommen in den letzten Jahren. Die sind ja inzwischen, seit der 2 Meisterschaften der Rhein-Neckar-Löwen hat es aus meiner Sicht sich so entwickelt, dass Magdeburg auch ganz klar die dritte Kraft war zuletzt. Also da reden wir nicht über ein paar Anwärter, sondern in den letzten Jahren waren wirklich immer die Magdeburger die überhaupt noch ein bisschen Sichtweite zu Kiel und Flensburg hatten. Da meine ich gar nicht unbedingt die Punkte, sondern eher wie die in großen Spielen, wie die enge Spiele bestreiten, ob ich da sehe, dass eine klare Spielphilosophie, man fast nirgends so deutlich wie bei Bennett Wiegert, so, und dieser ganze Mix, und jetzt sind sie halt mal reif, und dann kommt noch so ein Jahr, wo sowohl Kiel als auch Flensburg nicht gut in die Saison starten, und du selber, das passt ja alles, also wie gesagt, konnte ja keiner ahnen, dass die Neuzugänge sind ja schon 2 wichtige mit Saugstrup am Kreis und Weber halb links, dass die beide bisher scheinbar keine Anlaufzeit benötigen. Ja, und deswegen, ich finde, die Zeit ist absolut reif. Und das ist jetzt wieder der alte Spruch, aber wenn es da keine brutalen Verletzungssorgen gibt, und das hoffe ich, dass das einfach ausbleibt, dann sehe ich die sehr deutlich als Favorit auf den Meistertitel.
Grüße gehen raus nach Magdeburg zu Benno.
Ich hoffe, der hört das niemals, sonst ruft er mich an und macht mich einen Kopf kürzer.
Das mag der gar nicht, ne? Das mag der.
Nee, der will immer aus der Underdog-Rolle. Und er hat ja auch irgendwo recht, ne? Weil man muss sagen, die haben sich damit wahnsinnig viel Geschick und nicht etwa mit einem ähnlich hohen Budget wie vor allem Kiel was aufgebaut, sondern die machen einfach aus ihren Möglichkeiten gerade mehr als eigentlich geht. Buschi, ich habe es ja jetzt auch endlich bekommen.
Ja, wir haben neulich schon mal drüber gesprochen. Holy Moly. Ja, also Holy, das ist Energy.
Ja, nicht nur. Das ist aber ja auch, also was ich zum Beispiel gestern
Holy
noch mal
Drinks,
getrunken habe.
Das sind, ja. Also das ist schon, das unterstütze ich schon bei Chaka Chaka, dass dir gut geht. Meine ich. Nein, nee, Chaka Chaka, nein, guck mich nicht so an. Das gibt ordentlich Energie.
Okay. Also ich benutze das, wenn ich arbeiten muss und wach bleiben will, dann nehme ich die Energy Drinks. Aber es gibt ja auch welche, die Holy Iced Tea. Ich habe gestern den Blackberry Black Tea getrunken. Der war extrem geil. Und das Witzigste war, meine Eltern beäugen das ja immer sehr kritisch, wenn ich sowas trinke.
Ja.
Dann meinte ich zu meiner Mutter, willst du probieren? Also ja. Ach, das schmeckt ja wirklich ganz gut.
Ja, und das ist es ja auch, was so der Claim ist, ne? Also wirklich eine Alternative zu ungesunden Softdrinks. Deshalb guckt deine Mutter bei dir so da so besonders drauf. Geiler Geschmack mit gutem Gewissen.
Ja.
Ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Kein Taurin. Das ist der Punkt, genau.
Und übrigens, das hat mich echt geflasht, weil es schmeckt so, es ist sehr easy. Packst ja einfach da dein Pulver, Granulat oder wie man das nennt, in diesen Holy Shaker. Und das Krasse ist, es schmeckt so intensiv. Also ich dachte mir fast, boah, ich muss noch mehr Eiswürfel reinpacken, weil das echt krass war. Also dass das ohne irgendwas zugesetzt ist, mir hat es echt geil geschmeckt. Blackberry Black Tea, den kann ich euch schon mal empfehlen.
Wenn ihr Holy Drinks selbst ausprobieren wollt, empfehlen wir euch dafür das Starter Set Deluxe. Ideal, um sich durch das ganze Sortiment zu testen,
ohne schlechtes Gewissen. Das werde ich in den nächsten Wochen für euch machen. Und zwar genauso, durchs ganze Sortiment testen. Da kriegt ihr Energy eine 14er-Box, Iced Tea die 14er-Box und die Hydration, das war die letzte, die mir nicht eingefallen ist, die nimmt man vor allem nach dem Sport. Da ist dann viel wie Elektrolyte und Mineralien und so ein Zeug ist da, glaube ich, drin, ne?
Aktuell gibt es das Set für 49,99 Euro. Dabei spart ihr satte 30 Euro zum regulären Angebotspreis. Neukunden erhalten mit dem Code Lauschangriff5. Alles zusammen. Lauschangriff5.
Weitere 5 Euro Rabatt. Das steht natürlich alles auch in den Shownotes.
Gut, dann würde ich, wenn wir von offenen Türen, durch die du gehen musst, sprichst, die Sportart gerne wechseln, kurz zum Basketball kommen, gar nicht allzu lange, aber
ja.
Die Chemnitzer haben im Basketballpokal die Tür durchschritten. Sie haben die Bayern geschlagen zu Hause und damit aus dem Pokal geworfen, sind damit im Final Four, wie auch Crailsheim, Braunschweig und Alba Berlin. Der deutsche Meister ist damit natürlich klarer Favorit auf den Titel,
aber die,
ne, auf den Pokaltitel.
Und die Bayern haben ja, ich habe nur gelesen, große Aufregung, weil Trinkieri für einen ziemlich normalen Call von Anne Panther wohl völlig an die Decke gegangen ist.
Ja,
ja irgendwie ganz komisch. Hast du, ich habe nichts
es
gesehen.
Es ging um einen Schrittfehler, den er gerne gehabt hätte, der aber keiner war. Dann ist er total ausgeflippt. Daraufhin hat Anne Panther ihm das erste Tee gegeben. Daraufhin ist er ihr aufs Spielfeld hinterhergelaufen und hat ihr weiter erklärt, wie das eigentlich richtig ist. Das fand sie nicht so gut und hat direkt das zweite Tee hinterhergepfiffen, was regeltechnisch in Ordnung ist. Und er ist, du weißt es ja selbst auch, der dreht ja manchmal am Rad. Hat auch hinterher übrigens gesagt, er darf dem Schiedsrichter, es war Anne Panther, der Schiedsrichterin, nicht die Möglichkeit geben, ihm zwei technische zu geben. Und das hat er eingesehen, dass er das getan hat. Sie hat das genutzt und hat ihm die beiden Tees gegeben.
Naja gut, aber das ist ja, also viel mehr an Entschuldigung wirst du nicht.
Nein, geben, ne? und pass auf, das so ist auch einfach, das war auch vollkommen richtig.
Ja.
Die Bayern hätten es ohne ihn, wie das oft so ist, nach 19 Rückstand fast noch gedreht, sind also in den letzten 6-7 Minuten doch nochmal rangekommen. Aber dann, und das spricht extrem, dass man nicht immer nur über die Bayern spricht, für die Titelverteidigung im Pokal damit erledigt ist, das spricht extrem für Chemnitz, muss ich wirklich sagen. Also was der Pastore da, der Trainer, der übrigens ganz gut befreundet ist mit Trinkieri, was der da auf die Beine gestellt hat. Vor allem möchte ich da das Scouting erwähnen, wie die sich wirklich ihre Neuzugänge geholt haben, wie gut das zusammenpasst. Ergänzt auch durch ein paar talentierte und interessante deutsche Spieler. Die haben das dann am Ende eben nicht kippen lassen, haben es dann doch über die Bühne geschaukelt und stehen jetzt leider aus ihrer Sicht im Halbfinale gegen Alba, gegen den Topfavoriten jetzt im Pokal. Aber ist natürlich ein riesen, riesen Erfolg für Chemnitz. Und die sind ja auch in der Liga bisher sehr gut unterwegs.
Aber findest du das leid? Ist es nicht fast das Beste? Weißt du, da muss ich jetzt direkt an Lemgo denken, ja, beim Pokalsieg im Handball. Die hatten auch Kiel, ja, als Halbfinalgegner und ich glaube, das hat ihnen gut getan. Es gibt dann natürlich auch immer die Geschichte, du schlägst den großen Favoriten im Halbfinale, dann fällt die Spannung so ab, dass du im Finale ein eigentlich gleichwertiges Team dann nicht besiegen kannst. Aber glaubst du, das ist doof? Ist das nicht, macht's das nicht noch
schöner? Also wenn ich schon im Top 4 stehe, dann möchte ich im Halbfinale Crailsheim oder Braunschweig haben, weil das aus Chemnitzer Sicht eine Riesenchance ist, das Endspiel zu erreichen. Da liegt noch mal mehr der Fokus drauf. Und dann hast du den dicken Brocken, also das ist ja nominell, ist Alba Favorit, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und dann hast du diesen dicken Brocken erst im Finale. So würde ich das jetzt sehen. Auf der anderen Seite, ja klar.
Ich tick da ja immer anders. Ich würde ja lieber, ich möchte nie ein Finale verlieren. Das finde ich sind zu große Schmerzen. Ja. Dann lieber gar nicht spielen und schon im Halbfinale.
Aber pass auf, du hast es gerade schon richtig angesprochen. Wir haben das auf ganz anderer Ebene. Haben wir das oft schon richtig krass erlebt. Das Krasseste mit diesem, ich habe zwei Erlebnisse, wo ich sage, daran siehst du, dass es manchmal, wenn du im Halbfinale das scheinbar Unschaffbare machst, dass das oft fürs Finale, es gibt auch Gegenbeispiele, aber ich habe zwei hautnah vor Ort erlebt. Ich muss das aus vergangenen Jahrzehnten nochmal berichten. Das ist zum einen, die Griechen schlagen die USA bei der Basketball-WM mit Babyshaq, mit Sophokles Tsiantzianitis, der da rumtanzt 2004? Und macht. Und 2006, das war die Basketball-Weltmeisterschaft 2006, 2004 kann nicht gewesen sein, Schmizo, ist ein olympisches Jahr. Es war 2006. So, und dann denkst du, okay, die Griechen sind nicht mehr aufzuhalten und gehen ein gegen Spanien ohne Gasol. Ohne Gasol im Finale, wo du dann auch noch denkst, okay, die Griechen auf der Welle durch den Sieg gegen die Amis und die Spanier ohne Gasol, ohne Pau Gasol. Ja, ja. Und dann gibt's richtig eine Reibe. Zweites Beispiel, Deutschland schickt im EM-Halbfinale 2005, also ein Jahr vorher, schlagen die Spanier. Hätte kein Mensch gedacht. Deutschland bezwingt in einem EM-Halbfinale Spanien, geht beseelt mit einem überragenden MVP Dirk Nowitzki in ein Finale gegen so Lala-Griechen, die durch einen Wurf von der Mittellinie von Diamantidis gegen Frankreich überhaupt erst in dieses Finale gekommen sind. Das war irre.
War das Ding, wo Okulaca hätte faulen
müssen? Nee, das war 2-1 in der Türkei gegen
Ach
die
Gott,
Türken.
Ich bringe alles.
Aber 2-5. Nein, das war der Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin. Nowitzki ins Gesicht von Gabachossa. So, drin, verteidigen.
Das weiß ich noch.
Und im parallelen oder vorher stattgefundenen Halbfinale haben die Griechen durch Diamantidis, durch einen irren Wurf von der Mittellinie, sind die mit so viel Muzzle ins Finale gekommen, kannst du dir nicht ausdenken. Alle haben gesagt, die Deutschen holen das echt, die packen das mit dem Nowitzki und die Griechen sind platt und hast du nicht gesehen. Und die Deutschen sind chancenlos im Finale gegen Griechenland.
Ja, also finde ich auch nicht in Ordnung von den Griechen. Da muss man einfach mal sagen, wir haben es in dem Fall nicht verdient. Das Ding lassen wir nur Nowitzki.
Ja, wobei ich ja dazu neige, aber ich sehe ja auch den Sport immer so ein bisschen anders als du. Vielleicht auch einfach aus einer erfahreneren Position, aus einfach mehr erlebt.
Ja, Moment. Also jetzt such's dir mal aus. Wenn du nicht willst, dass ich mich über dein Alter lustig mache, dann komm mir nicht mit Erfahrung.
So, pass auf. Also, das sind zwei Beispiele aus dem Basketball, wo ich das wirklich extrem erlebt habe. Was aber nicht
wann
heißt.
Wann ist denn das eigentlich, das Top 4? Ist das wieder im Februar?
Ich glaube, 19. Ja. 20. Februar. Wo ist noch nicht raus?
Das muss man im Kopf behalten, dass wir da dann. Ja. Das muss ich dann auch gucken. Ich hoffe, da ist
ja, aber pass auf, du, es gibt ja auch die Gegenbeispiele. Es gibt natürlich auch. Du kannst ja auch sagen, okay, und wenn du dann Alba, weil du auf einer Welle unterwegs bist, hast die Bayern rausgehauen, dann schmeißt du Alba im Halbfinale raus, dann putzt du, wer auch immer es dann ist, Crailsheim oder Braunschweig im Finale. Auch das hat es mit Sicherheit schon gegeben. Aber mir fielen jetzt diese beiden Dinger tatsächlich ein.
Ja, aber auf einer Welle, die du 3 Monate tragen musst,
ist schwierig,
weißt du?
Ne?
Natürlich wirst du dich nochmal dran erinnern, boah, geil, also die Bayern, aber das ist halt dann schon auch verdammt lang her. Ja. Da hast du schon 30 Spiele in den Knochen gefühlt seitdem, ne? Bis das dann mal soweit ist.
Ist schwierig. Ja. Aber da wollte ich noch drauf hinaus. Und bei den Bayern muss man sagen, Da bin ich ja wirklich so wie so ein Fähnchen im Wind im Moment. Am Anfang habe ich gesagt, boah, nee, das wird nichts mit Euroleague und Top 8. Dann habe ich ja zwischendurch gesagt, oh doch, die haben durchaus realistische Chancen. Jetzt waren wieder so ein paar Auftritte dabei. Boah, ich weiß, haben wir schon drüber gesprochen, eine 20-Punkte-Niederlage in der Liga in Würzburg. Jetzt Pokal aus in Chemnitz. Ich glaube, die Bilanz in der Euroleague ist jetzt 3-6, also 3 Siege, 6 Niederlagen. Mhm. Sind jetzt ganz wichtige Spiele gegen Fenerbahce und Panathinaikos in dieser Woche. Also das kann echt schon zur Halbzeit der Saison beschissen aussehen für die Bayern-Basketballer. Das haben die sich ganz anders vorgestellt, glaube ich. Also,
und dann wird die ja auch lang und sehr hässlich, die Euroleague-Saison, ne? Weil du weißt, du musst jetzt eigentlich mal so eine 6-Siegeserie starten und hängst dann da irgendeinem Traum hinterher. Das ist, ja, da tun die 34 Spiele, die sonst geil sind, dann vielleicht auch mal weh.
Da sind so das zwei, drei Dinger aus der Anfangsphase dieser Euroleague-Saison, den rennen sie jetzt hinterher. Und dann tut es eben wirklich besonders weh, dass es, wie du gerade gesagt hast, so eine ewig lange Saison ist. Wobei ich hier auch betone, sie sind natürlich noch nicht raus aus dem Rennen. Sie werden auch um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich hatte das ein bisschen anders erwartet. Trotz der Belastung, ich hab ja mal gesagt, ne, das ist der tiefste, bestbesetzte Kader, den es hier in der Bundesliga gegeben hat. Aber im Moment haben wir in erster Linie mal die tiefste und bestbesetzte Basketball-Bundesliga aller Zeiten. Weil wir haben übrigens im Moment zwischen Platz 1 und 11, Hamburg und Crailsheim, einen Sieg Differenz. Hamburg hat 5 und 2 und ist Erster, Crailsheim hat 4 und 3 und ist Elfter.
Das ist ja genau das, was du dir wünschst. Ja. Das kann sich eigentlich jede Liga nur wünschen.
Ja. Dann würde ich gerne noch was zum Eishockey sagen. Da hast du gar nichts mitbekommen wahrscheinlich. Deutschland Cup?
Nee. Also NBA wird übrigens gerade nicht gespielt, wer sich fragt. Das geht dann ab Februar wieder los.
NBA? Ach so, deine, ja, ach ey.
Kannst du dir doch denken,
deine
warum
Zirkus-Truppe,
ich keine...
Da wollte ich jetzt gar nicht thematisieren. Nochmal, ich schaue.
Das ist wirklich eine Scheiße. Ja. Die haben mit 18 gegen die, also die Bulls sind auch nicht schlecht, die haben mit 18 gegen die Bulls verloren, zu Hause.
Was man sagen muss, Dennis Schröder mit einigen herausragenden Auftritten als Starter bei den Boston Celtics. Der hat
38 aufgelegt. Ja. Ne? Ich weiß, du magst das immer nicht, aber der hat ja seine Mannschaft ziemlich heroisch in dem Spiel zum Sieg getragen. Das waren ja keine empty Stats insofern.
Nein, größer könnte mein Respekt auch nicht sein. Das habe ich aber, glaube ich, wenn man ein bisschen differenziert zuhört, auch immer gesagt, dass ich seine NBA-Karriere für, Achtung, formidabel halte.
Nee, das habe ich auch gar nicht anders verstanden. Nee, genau, nur, also, weil, nur, das ist ja gar nicht auf Schröder bezogen, sondern du sagst ja oft, ach, guck nicht immer nur, was wer auflegt, sondern auch, ob es einen Effekt hatte, aber das war ein Overtime-Spiel gegen die Bucks, gegen den Champion. So, das ist halt schon, und die sind übrigens auch.
Aber die, glaube ich, ohne Antetokounmpo, ne? Ohne Giannis, ne? Glaube ich. In dem Spiel.
In dem Spiel.
Glaube ich.
Ja,
ist aber
doch,
auch egal, sind trotzdem
drei
Champion,
Tage
alles gut.
Egal, wir wollten ja gar nicht über, du wolltest ja Eishockey.
Ja, wir können das ruhig bei der NBA noch belassen, da ist überhaupt noch nichts vorherzusagen, da sind auch viele angeschlagen, Covid spielt immer wieder eine Rolle, wer spielt und wer nicht spielt. Was ich sagen muss, wenn wir schon bei den Deutschen sind, für die Wagner-Brüder ist das echt hartes Brot mit Orlando, die tun sich schwer. Noch härter ist das Brot allerdings für Daniel Theis mit den Houston Rockets. 1-12 oder 1-13 sind die mittlerweile. Das ist echt eine bittere Geschichte. Und wenn du die Bulls schon angesprochen hast, dann wird ihm so ein bisschen das Herz bluten. Ne? Das war ja schon schwer genug, von Boston nach Chicago zu gehen. Und jetzt der Trade nach Houston. Und da geht es so gar nichts zusammen gerade. Das ist bitter. Hartenstein, der macht seine ich habe das gesagt, 10 bis 15 Minuten und der liefert da regelmäßig im Rahmen der Erwartungen und oft auch drüber ab. Also das ist so ein bisschen die positive Überraschung. Kleber nach wie vor verletzt. Bonga zwischendurch in der G-League bei Toronto, kein wirklicher Faktor. Habe ich einen vergessen? Dennis Schröder haben wir gesagt, herausragend. Jetzt mal wieder, das muss man sich vorstellen, man sagt ein schwächeres Spiel mit 14 Punkten, die er aufgelegt hat beim letzten Sieg vergangene Nacht. Aber der ist richtig gut drauf, ist halt trotzdem nicht der Typ, der in meinen Augen, ist ja nur meine Meinung, weil er eben so, weißt du, seine Art und sein Charakter und sein Typ ist ja genau verantwortlich dafür, warum er in einer Liga wie der NBA so durchgestartet ist, so zurechtkommt. Und übrigens auch nach dem Jahr jetzt Boston wird der wieder einen guten Vertrag kriegen. Die ganze Häme da mit, ah, der hat 80 Millionen verschenkt und so, ist ja auch alles ein bisschen billig gewesen. Aber ich glaube, und jetzt wird es lustig und abstrus, ich glaube nach wie vor, dass es der deutschen Basketballnationalmannschaft nicht wirklich gut tut, wenn er spielt. Das habe ich aber alles schon erörtert. Das hat aber nichts mit seinen unglaublichen Fähigkeiten, gerade in einer Liga wie der NBA zu tun. Man kann das auch differenziert betrachten.
Ja, aber da bin ich wirklich gespannt. Ne? Also wir haben ja, glaube ich, schon mal erörtert, das waren über 80 Millionen für 4 Jahre. Jetzt hat er, glaube ich, für 7 und ein Jahr 7 Millionen.
5,9.
Ah, 6 sogar nur, okay.
Nur. Ja gut, wenn man bei Sky 8,5 im Jahr kriegt, dann ist das natürlich nur 6 Millionen.
Hast du jetzt wirklich das erste Mal dein Sky-Gehalt ausgeplaudert? Das finde ich sehr mutig von dir.
Sehr schlecht, sehr Millionen. Schlechter Versuch von dir und deiner Überheblichkeit, was Finanzen betrifft, abzulenken.
Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach, ist auch egal, aber da bin ich voll bei dir. Der kann sich natürlich jetzt richtig schön ins Rampenlicht spielen. Mhm. Und diesmal wird er dann wahrscheinlich auch nicht bis zum Äußersten pokern, sondern es wird jemand wieder ähnliches Geld hinlegen, wünsche ich ihm zumindest. Und dann nimmt er das, ja.
Ja, also so. Ein Sozialfall wird er, wenn er nicht irgendwie ganz große Fehler macht, sowieso nicht mehr werden. Ich meine, wir müssen mal überlegen, wie viel der schon verdient hat. Und nochmal, das wirklich an dieser Stelle nochmal betont, das ist ja schon, das ist nach Dirk Nowitzki mittlerweile auch wirklich schon über Detlef Schrempf anzusiedeln, über welch langen Zeitraum er da eine wirklich gute Rolle in der NBA spielt. Da ist es gar nicht entscheidend, ob Starter oder nicht. Zuletzt hat er ja gestartet bei Boston. Detlef Schrempf war bester sechster Mann der NBA, also ist auch von der Bank gekommen. Also da ist er auf dem Level und war aus meiner Sicht sogar ein bisschen drüber, ist Dennis Schröder mittlerweile. Das nur mal, bevor Menschen wieder um die Ecke kommen und sagen würden, ich hätte ein persönliches Problem mit ihm. Habe ich überhaupt nicht. Aber ich glaube einfach von dem, was ich weiß und auch gesehen habe, auch auf dem Feld, darum geht es ja in erster Linie, dass das nicht so wirklich matcht mit dem, wie die deutsche Basketballnationalmannschaft performt hat mit ihm und vor allem auch ohne ihn.
Mhm. Du wolltest was zum Eishockey sagen.
Ja, weil mir aufgefallen ist, dass die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft richtig gut drauf ist. Ist fast ein bisschen schade, dass noch so lange hin ist bis zu den Olympischen Spielen. Denn beim Deutschlandcup, den sie jetzt am Wochenende das erste Mal seit 6 Jahren wieder gewonnen haben unter Toni Söderholm, der da einen riesen
und starkes
Job
Finale, ne? Ich habe nur
ja, die schlagen vor allem die Russen. Gesehen, sie schlagen vor allem die Russen 4-3. Sie schlagen die Schweiz mit 3-0 und jetzt im letzten Spiel die Slowakei 4-1, auch souverän. Und die machen richtig guten Eindruck. Und das ist ja nun, klar, man muss immer vorsichtig sein, wenn die NHL-Profis insgesamt noch nicht dabei sind. Aber das gilt ja für Deutschland auch. Und ich meine, da fehlt zum Beispiel ein Leon Dreiseitel. Mhm. Also das ist
mit
ja
der Beste gerade.
Ja, das ist, da fehlt ja, schon auch was. Und es deutet sich an, dass unter Söderholm da richtig was nicht nur entstehen kann, sondern schon entstanden ist. Silber bei den vergangenen Olympischen Spielen. Und jetzt kommt, weißt du, wie das immer so ist, ne? Jetzt kommt plötzlich Unruhe. Jetzt ist der, jetzt gibt es, ich weiß nicht, ob das, da bin ich nicht tief genug drin, müssten wir eigentlich Rick Goldmann mal nachfragen. Jetzt kommen Gerüchte auf, dass er gerne in die NHL würde. Als Trainer. Macht da wohl demnächst, ich will jetzt nicht von der Hospitanz reden.
Marco Sturm hat es doch ähnlich gemacht.
Ja, ja. Und jetzt heißt es jetzt, Söderholm auch.
In L.A., Assistenzcoach. Ja. Stimmt, habe ich auch gelesen. Ja.
Und das ist natürlich ärgerlich. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das eine Pokerei ist, aber ich würde mir fürs deutsche Eishockey, also für die Nationalmannschaft, da sind wir wieder beim Punkt, wenn die unterwegs ist, fange ich plötzlich an, auch Eishockey zu gucken und intensiver zu verfolgen, was mir bei der DEL, sorry, einfach nicht gelingt. Ja, da muss ich sagen, das wäre schon eine schöne Geschichte, wenn diese Geschichte weitererzählt würde.
100%.
Eventuell hängt da vieles davon ab, was jetzt in Gott, Olympische Winterspiele in Peking, ich könnte brechen. ja, gut, aber das ist eine andere Geschichte.
Besser als das, was danach im Fußballwinter passiert, weißt du? Insofern, da haben wir tolle Sachen vor uns. Ja, das ist ein bisschen immer dieses Damoklesschwert, ne? Das schwebt ja über jedem und allem in den amerikanisch geprägten Sportarten. Ja. Also vor allem dann im Football ist Deutschland noch nicht so weit, aber im Basketball war das ja auch
noch
immer
nicht.
So. Wenn einer so richtig auftrumpft, Der Weg ist für die meisten nicht, weil es ja auch von den meisten der Traum ist, ne? Aber beim Trainer ist besonders arg. Ein Spieler, das kannst du immer verschmerzen oder auch ein paar Spieler, aber wenn der da so viel geprägt hat, ja spannend.
Ja. Aber sie haben ganz viel Spaß gemacht und es war wirklich ein tolles Turnier. Und wie gesagt, Russland, Schweiz, Slowakei, die sind schon weit oben anzusiedeln. Aber man darf übrigens auch nicht mehr immer so in den Schubladen denken, ja, Deutschland, haben die nicht immer so haushoch gegen den und den und den verloren? Ja, das kommt hin und wieder immer noch mal vor. Aber sie sind übrigens in der aktuellen Weltrangliste, ist der DEB auf Platz 5. Nur mal so. Mhm. Weltrangliste im Eishockey.
Das ist nicht so schlecht. Ja.
Gut, das dazu, dann...
Ist denn da Kanada oder die USA?
Wer auf 1 ist, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Das kann auch theoretisch Finnland sein oder...
Ja, stimmt, das kann eigentlich auch sein. Ne? Ist ja auch immer, ja genau. Das
also
ist
ich
ja
würde
auch
jetzt
nicht,
mal USA würde ich tatsächlich nicht schon lange sagen. Die ich würde sagen, davor sind Russland, jetzt wird es spannend, ich weiß es tatsächlich nicht, Kanada, Finnland und Schweden, das würde ich sagen. Ich glaube, die Amerikaner sind in der Weltrangliste nicht vor Deutschland, aber das war jetzt echt ins Blaue, ne? Das kann ich dir...
Ach so, weil da so oft die NHL-Profis gar nicht spielen, oder wie kommt das, dass die so muss
ja naja, und so weil sein, tatsächlich ja? sehr, sehr viele herausragende NHL-Profis Russen, Schweden, Finnen und Kanadier sind.
Ja, klar, ne? Klar, das stimmt. Ja, ja, absolut. Das sind ja nicht alles, aber es gibt schon auch einige...
Ja, natürlich.
Ah, nee, ich hab's jetzt gerade, ich hoffe, die ist aktuell, aber was ich gerade finde, ist Kanada vor Finnland, vor Russland, vor den USA.
Oh, das, aber sonst war ich nicht so schlecht.
Sonst warst du nicht
wo
so
sind
schlecht.
Schweden?
Du hast ja nur die Schweden
die?
Da statt den USA reingeben. Aber 3 von 4 ist ja eine sehr gute
Wo ist Schweden? Quote. Stehen die da auch?
Ja, ich finde gerade nur die Top 4.
Okay, alles klar. Ja, dann, aber das kommt schon hin, da will ich jetzt nicht irgendwie, Schweden war zuletzt auch nicht mehr immer so, das passt schon, aber war jetzt gar nicht so schlecht, dafür, dass wir hier Eishockey vernachlässigen in diesem Podcast, war das jetzt...
Ach witzig, aber guck mal, die Tschechen sind sogar noch vor den Schweden.
Ja, ja, ja aber auch nicht so überraschend.
Wenn du mir jetzt noch Platz 50 sagen kannst,
Platz 50.
Oder den letzten, Platz 55 ist der letzte in dieser
Liste. Wer ist denn da noch gelistet, der so, boah.
Da kannst du gar nicht drauf kommen. Singapur.
Nein, da wäre ich nicht drauf gekommen. Witzig. Nein, da wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen.
Die sind Platz 55. Okay. So, das war auch relativ irrelevant. Ihr merkt, ich bin noch ein bisschen geschrotet von. Ich habe jetzt 4 Tage am Stück hier die 99-Sendung gedreht. Ich bin ganz schön.
Kommst du denn jetzt dann irgendwann auch mal wieder nach Hause oder bleibst du jetzt noch da?
Naja, jetzt, ich komme quasi am Sonntag fahre ich wieder nach Hause. Also ich habe jetzt schon noch.
Ach, bis Sonntag hast du noch? Also wir nehmen am Dienstag früh auf, um das nochmal allen zu erklären,
genau.
Etwas verspätet, genau. Weil der Florian gestern noch eine Verabredung im Coffeeshop hatte.
Ich habe gearbeitet. Ja. Da gibt es Videoaufnahmen von.
Und immer diesen gleichen Gag mit dem Coffeeshop, das ist auch scheiße. Das ist unmöglich.
Nee, da bin ich, oh, das ist großes Thema gerade hier. Sagt dir der Begriff Scherzscheitel was?
Scherzscheitel?
Weißt du das, also ich weiß gar nicht, ob das alle, ein Kumpel von
ganz
mir,
ganz toll oder ganz schlecht?
Nee, eher so, das fängt an, weißt du, so ein Gag, meistens zündet der ja erst so in einer Zeit und dann ist das so, weißt du, dann findest du, oder ein Thema, findest du einfach sau witzig. Und irgendwann ist das aber über einen Scheitel, dann geht's wieder runter und dann sagen alle, ja komm,
reicht.
Das war 2018, das ist nicht mehr witzig, so. Und der Scherzscheitel von mir, der ist 8-mal so lang wie bei normalen Menschen. Deswegen, ich finde solche Sachen, es tut mir auch leid, wenn das oft hier dieselben Running Gags sind. Das haben alle hier schon gemerkt. Es gibt, ich lache mich hier in Amsterdam seit Tag 1 über manche Sachen kaputt, wo alle sagen, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube inzwischen, die anderen lachen auch nur noch mit inzwischen, weil sie sich denken, wie hohl ist der Typ eigentlich, dass der immer noch über diesen gleichen Scheiß lacht.
Aber ist doch scheißegal, das ist deine Art von Humor. Also wenn Geschmack und eigene Meinung mal tatsächlich vollkommen frei, offen, zulässig und unschädlich ist, dann ist es beim Empfinden, was witzig ist und was nicht. Also
so, und da bin ich deswegen, ich werde den Coffeeshop-Gag wahrscheinlich im Kern auch noch in einem Jahr lustig finden und hoffentlich mache ich das ja auch noch ein paar Mal öfter, dass ich hier in Amsterdam diese
Sendung.
Ja,
das wird ja vom Erfolg dieser Staffel abhängen und da muss man ja einfach sehen, wohin sich das alles entwickelt im Fernsehen.
Ist das so, dass es da am Ende doch um Quoten geht?
Ich habe davon gehört.
Ich muss übrigens noch einen Nachtrag machen. Das ist mal wieder was, wo ich mir denke, die Lauscher sind einfach ein geiler Haufen. Wir haben doch letztes Mal kurz über Herzinfarkt gesprochen, ne? Und diesen Test, den man da machen kann, das habe ich natürlich komplett durcheinander gebracht, ne? Einmal in den Spiegel gucken und lächeln und die Hände heben. So checkt man natürlich nicht, ob man einen Herzinfarkt hat, sondern einen Schlaganfall.
Aber haben wir das nicht gesagt?
Ich habe das falsch gesagt. Ich habe das falsch gesagt, aber die Lauscher sind so auf Zack und sagen, du, und da hat auch keiner geschrieben, was redst du für einen Scheiß, sondern ey, ich habe das gehört und kann das sein, dass du dich da geirrt hast? Und genau so war es. Ja. Vielen Dank an alle, die das geschrieben haben. Weil ich glaube trotzdem, dass das wichtig ist. So ein bisschen, wie soll man das sagen, im Zweifel gesundheitsrettende Maßnahmen in so einem sonst düdeligen Podcast mal unterzubringen. Ich habe jetzt gerade mitbekommen auf Instagram, es gab eine 16-Jährige, die wurde durch so eine Sicherheitsgeste, ich kannte das gar nicht, die geht so offene Hand, den Daumen rein und dann die Finger zuklappen. Mhm. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen erklärt, findet ihr aber im Internet. Das ist so ein, wo auf TikTok viel verbreitetes Zeichen für, hey, hier stimmt was nicht, also im Ende, ich brauche Hilfe, so, ich bin entführt worden. Und das hat wohl jetzt mal funktioniert, dass irgendwie eine vorbeifahrende Frau oder gehende Frau dieses Zeichen bei dem Kind erkannt hat und sofort die Polizei gerufen hat. Und so ist eine 16-Jährige da aus einer Entführung gerettet worden.
Es war ja auch ursprünglich mal gedacht, dass diese ganzen sozialen Netzwerke viele positive Aspekte beinhalten. In diesem Fall wird das bestätigt, in anderen Fällen wird es eher schwierig. Ja,
die Büchse der Pandora machen wir gar nicht erst auf.
Wenn alle Menschen Winterreifen aufziehen, werden im kommenden Winter alle Unfälle mit Winterreifen geschehen. Wenn keiner mehr Winterreifen aufzieht im kommenden Winter. Gute Nacht, Marie.
Ja, es ist, oh Gott, dass man, du hast heute den richtigen Tweet dazu geschrieben. Ja,
lass mal weiter mit Sport machen. Was haben wir denn noch? Ach, Fußball.
Formel 1 würde ich erst nochmal machen, weil das haben wir ja letztes Mal komplett. Und es ist wirklich, ich habe, das ist eine der wenigen Sachen, die ich sehen konnte. Ich habe sowohl das Sprintrennen, weil das Samstag schönerweise sehr spät kam, sodass ich das nach der Arbeit noch sehen konnte, als auch in Sao Paulo. Ich bin richtig, ich komme schon ganz durcheinander. Weil Mexiko hatten wir ja vergessen, das Heimspiel von deinem Kumpel Checo, der ja auch direkt aufs Podium gefahren ist. Und jetzt, die sind ja gerade in Südamerika unterwegs. Und wirklich da in Brasilien, das war Wahnsinn. Also Lewis Hamilton leckt mich am Arsch. Ich fasse es jetzt kurz zusammen. Die meisten von euch werden es ja wissen. Aber der, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, ich bin noch immer noch so hin und weg. Das ist einfach so ein geiler Rennfahrer. Ich kann das gar nicht fassen. Und was für ein, wie man sich nicht aus dem Takt bringen lassen kann von so vielen Rückschlägen. Also, sein Motor zieht nicht mehr, der braucht das fünfte Aggregat in diesem Jahr, kennt ihr vielleicht noch, hatten wir von Verstappen auch schon in der Saison, da kriegst du eine Strafe für. Das heißt, für ihn sehr glücklich, er muss aus der Boxengasse starten, bezieht sich aber, weil es ein Sprintrennen war, auf das Sprintrennen. Das heißt,
war sein großes Glück.
Genau, also man muss auch sagen, sonst wäre das, was der da gemacht hat, nicht möglich gewesen. Trotzdem, der startet dieses Sprintrennen aus der Boxengasse. Sonst hätte er das normale Rennen von 20 startet. Oder nicht aus der, Quatsch, ist ja Quatsch, nicht aus der Boxengasse. Er startet von hinten vom Feld, 20. Platz. Sorry, Verstappen war Boxengasse. Also Lewis Hamilton startet das Sprintrennen, was ja dann auch die Qualifying-Plätze oder das Qualifying ersetzt und die Startreihe fürs normale Rennen festlegt, startet das von 20. Wir reden von 24 Runden, die gefahren werden, ohne Boxenstops. Du fährst auf einem Satz Reifen durch. Der fährt von 20 auf 5 in 24 Runden. Das gibt es eigentlich gar nicht. Unfassbar. Muss dann nochmal, also Günther Steiner von Red Bull hat gesagt, also dass er vielleicht auf Rang 10 fährt, hätte ich für möglich gehalten, aber Rang 5, also das gibt's eigentlich nicht. Dann muss Hamilton aber wieder 5 Plätze nach hinten, weil die den DRS-Flügel etwas zu stark eingestellt 0,2 hatten.
0,2 Millimeter.
So sind wir in der Formel 1 unterwegs. Der war etwas zu flach. Je flacher der ist, desto besser bist du auf der Geraden. Das ermöglicht ja mehr Überholmanöver. So, dann muss der deswegen nochmal 5 Plätze nach hinten, startet von 10 ins normale Rennen und fährt vor auf Platz 1. Mit einmal dieses eine Überholmanöver, was war das? So Runde 50. Alter, ich saß hier gefesselt in meinem Hotelzimmer. Krasse Attacke, klarer Geschwindigkeitsüberschuss, dank DRS auf der Geraden, dann geht's in die Kurve danach. Der Verstappen weiß, ich habe ja nichts zu verlieren, macht komplett die Tür zu, nimmt alles in Kauf, weil er sagt, wenn wir beide abfliegen, behalte ich meinen Vorsprung, ist auch alles gut. Ich finde übrigens, ehrlich gesagt, da hätte es eine Strafe für geben müssen, war mein Gefühl. Ich fand, das war zu krass. Ich war da sehr überrascht, dass sie das durchgewunken haben. Naja, also drängt beide komplett neben der Strecke, fahren wieder drauf. Hamilton wartet ein paar Runden, weil er sich denkt, ja, der wird wahrscheinlich eine 5-Sekunden-Strafe kriegen, dann riskiere ich nicht nochmal ein Überholmanöver. Nein, gibt keine Strafe. Dann greift der 5 Runden später wieder an, mit einem geilen Manöver schießt der an dem vorbei. Es war wirklich, das gibt's nicht. Das war so geil. Ich weiß nicht, wann mich das letzte Mal so elektrisiert hat, als das, was die da gemacht haben. Vor allem, was Hamilton gemacht hat in Sao Paulo.
Ja, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, ist der geilste Kampf um die WM, um die Fahrer-WM seit langer, langer Zeit. Nicht nur dich hat das elektrisiert, Toto Wolff, den Chef bei Mercedes auch, der ist ja komplett steil gegangen, weil es ist tatsächlich mit wird ja schon seit vielen Rennen wird ja mit extrem harten Bandagen gekämpft, muss man sagen. Und ich bin bei dir, ich bin ja ein großer Fan des Racings von Max Verstappen, muss ich wirklich sagen, gefällt mir im Normalfall richtig gut. Und ich finde es auch wichtig, dass jemand gegen Lewis Hamilton, der übrigens ja auch nicht immer ohne war und ist, mal richtig dagegen hält. Aber das war mir tatsächlich auch zu viel, bin ich ganz bei dir. Ich hatte auch mit einer Strafe gerechnet. Da hat er ja noch einmal dieses zweimal Zumachen auch noch gehabt bei einem anderen Manöver von Hamilton, was einfach auch gefährlich ist, das muss man ganz deutlich sagen. Und dann
Zickzack fahren sozusagen, ne? Dafür hat er eine Verwarnung bekommen.
Und da hat er auch so alles im Eifer des Gefechts natürlich, aber das hat er auch so abgetan, hat gesagt, ja, sag schöne Grüße von mir und hat gelacht in Richtung Rennkommissare. Das war einfach drüber, zeigt aber schlicht und ergreifen, unter welcher Anspannung beide stehen. Ja,
ja.
Das ist einfach irrsinnig. Aber in diesem Rennen hat man einfach wieder die große Klasse von Lewis Hamilton gesehen. Allerdings, Schmizo, jetzt geht es ja schon wieder los, aus dem Red Bull-Lager ist zu vernehmen, sie werden intensivst hingucken, weil sie sich total wundern, wo die Geschwindigkeit der Mercedes-Motoren jetzt herkommt.
Ja, ich habe da auch schon wieder Schiss, weil da aber weißt du, ich dachte jahrelang, ja, Säbelrasseln gehört ja auch dazu. Man drückt manchmal, weißt du, aber ich bin ein bisschen ein gebranntes Kind, weil es ist ja nicht lange her, dass sich alle gewundert haben, wo denn eigentlich dieser Speed bei dem Ferrari-Motor auf einmal herkommt. Und wir kennen das Ende der Geschichte. Es ist nie öffentlich gemacht worden, aber da war etwas und seitdem fahren die Ferraris wie Kröten da hinterher im Vergleich zu den zwei Top-Teams. So. Aber das kann ich mir nicht, ich weiß nicht. Also die einfache Erklärung ist ja, okay, das alte, der vierte Motor von Hamilton, der war derartig durch, den mussten die so managen. Deswegen haben sie ja das in Kauf genommen, hatten Glück, dass jetzt ein Sprintrennen kam. Und dann hoffe ich mal, es ist einfach der frische Motor, der jetzt auf 100% Leistung gestellt wird, weil Hamilton muss ran, der hat ja was aufzuholen. Wenn der dem jetzt nochmal kaputt geht, hat er eh keine Chance mehr. Ich hoffe, das ist die einzige Erklärung, weil wie bitter, stell dir das mal vor. Jetzt kommt irgendwann in 3 Monaten nach der so, Alter, was ein Finish, aber da war übrigens
ich habe ja auch nur gesagt, dass ich das jetzt vorhin gelesen habe, dass
Genau, das meine ich auch gar nicht als Also nur, weißt du, jahrelang hätte ich gesagt, ja, komm, ist ja ganz nett und so, aber seit dem Ferrari-Ding hat's, ja habe ich ein bisschen
Schiss. Jedenfalls wird's interessant. Doha steht, glaube ich, jetzt als nächstes auf dem Programm, also das wird...
3 sind's ja noch, ne? Doha, Abu Dhabi und...
Ich glaube, sind's nicht noch 4?
Was sind das?
Ich weiß nicht genau.
Nee, ich glaube, die 3 Wüstenrennen kommen doch jetzt noch, oder?
Ganz ehrlich, Rennkalender habe ich nicht im Kopf. Weiß ich wirklich nicht.
Aber müssten noch 3 Rennen sein, die sind so, was sind sie denn jetzt eigentlich? Die sind so 15, 16 Punkte auseinander, glaube ich.
14.
14 sind es nur? Okay. So, jetzt gucke ich kurz in den Rennkalender. Wo haben wir es denn? Wir haben, genau, Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi stehen noch aus. Ja, das werden die letzten 3. Anfang Dezember wissen wir es dann. Und ich hoffe eigentlich einfach nur, dass Katar ist ja jetzt schon diesen das ist ja jetzt schon dieses Wochenende. Boah, Wahnsinn, die fahren einen Doubleheader von Brasilien nach Katar. Das ist auch ein Programm, das wünschte keinem. Alter Schwede, das ist übrigens richtig heftig. Ich hoffe einfach nur, Buschi, dass sie beide in jedem Rennen ins Ziel kommen. Weil egal, wie es dann wird, dann wird es spannend. Ja. Ich fände es jetzt nur scheiße, wenn mal einer ausfällt, weil er von irgendwem abgeschossen wird
Im
oder
Zweifel
so.
Aber schießt Max Verstappen Hamilton ab, weil er noch knapp vorne ist. Es ist ja nicht so, ja, dass wir sowas nicht schon gehabt hätten.
Ja, aber das, ja? Ich weiß nicht. Glaubst du,
ich glaube gar nichts mehr in diesem Duell, weil das ist so aufgeheizt.
Aber dann halt, das ist für alle Zeiten sein erster Titel, wenn er ihn gewinnt. Der hätte dann immer diesen Makel.
Ich habe ja auch nur gesagt, wir haben sowas schon erlebt.
Also ich glaube, der wird weiterhin, das wird immer Hamiltons Problem sein. Wenn er ihn überholen muss, wird Verstappen immer wieder sowas machen, wie jetzt bei dem Manöver, worüber wir geredet haben in
Ja, wobei ich glaube,
Sao
dass
Paulo
die Rennkommissare jetzt,
beim
nächsten Mal, glaube ich, wäre es nicht mehr ohne Sekundenstrafe. Bin ich mir relativ sicher.
Ich glaube, dass da
übrigens hinter den Kulissen ganz viel gesprochen wird und das auch mal durchgesteckt wird, so übrigens, und jetzt ist dann auch gut. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja. Das wäre auch komisch. Ja. Also es ist ja nicht mal untersucht worden am Ende. Naja, egal. Das behalten wir im Auge. Das wird dann Richtung Ende November, Anfang Dezember richtig, oder es wird noch spannender und dann entschieden. So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen, da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Da gebe ich einmal zu, davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so einen Schrott schon gegeben und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps, ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung, ist wie gesagt in der App, ist mega easy. Geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App. Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 €. Also mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist es definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht's nicht wie ich. Macht's steuermäßig nicht idiotisch, sondern macht's mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Wir müssen noch kurz, der Wunsch kam schon häufig, da kannst du wahrscheinlich mehr sagen als ich, weil ich krieg das immer mal wieder mit, aber die andere Top-Klasse im Motorsport, und zwar die der Motorräder, in der MotoGP.
Vergiss es, kann ich gar nichts sagen. Ich weiß nur, dass Valentino Rossi die absolute Legende aufhört, nach, weiß ich nicht, 24, 25 Jahren.
26 Saisons, neunmal hat der sich das Ding geholt, neunmaliger Titelträger. Der ist über 400 Rennen gefahren und das muss, ich habe im holländischen Fernsehen, eine ganz kurze zusammen, muss ich nachher noch was zu sagen, ich hoffe, ich vergesse es nicht, holländisches Sportfernsehen war sehr spannend für mich, die haben da eine Party gefeiert in Valencia. Das ist halt wirklich, wie soll man, weißt du, wir haben ja schon oft über Schumacher logischerweise geredet, über Hamilton, über Federer, was weiß ich. Und genau in dieser Kategorie steht natürlich Valentino Rossi, wenn man irgendwas mit der MotoGP anfangen kann. Aber ich tue mich auch schwer, das wäre jetzt auch Quatsch, weil, wie gesagt, ich habe das immer mitbekommen, aber ich habe kaum Rennen gesehen. Ich weiß, dass der ein unfassbarer Racer war auf zwei Rädern und eine Karriere, die kaum zu toppen ist. Und das ist ja auch wieder so das Ding, es kann auch sein, dass mal einer, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Titeln steht Marquez inzwischen? Ist der auf dem Weg, das zu überbieten? Ich weiß gar nicht, er hat doch auch schon richtig viele gewonnen, wenn ich richtig bin.
Ja, also, ja, ich kann. Ja.
Ich weiß immer nicht, das kann, also es hat so ein bisschen was Michael Jordan-mäßiges, weil ich habe schon das Gefühl, der war auch dafür verantwortlich, dass dieser Sport in andere Höhen gekommen ist. Das sage ich in aller Vorsicht, weil das weiß ich nicht genau, aber das war immer so der Eindruck, der bei mir mitgeschwungen ist, bei Valentino Rossi.
Ja, also da, auch da ist ja wieder genau die Diskussion, die wir in allen Sportarten führen können, ja. Ich als etwas älterer Mensch sage, als ich Kind war, haben alle gesprochen von Giacomo Agostini, dem Teufelsmotorradfahrer, der alles beherrscht hat. Meine Güte, was haben wir gehabt? So Überflieger, Doohan aus Australien waren überragend da in der höchsten Klasse. Casey Stoner fällt mir ein. Da könntest du jetzt Lorenzo. Jetzt Marc Marquez, da gibt es wirklich, da gibt es so viele ganz, ganz
große. Giovanni Di Lorenzo, der Journalist hier. Entschuldigung, war ein dummer Spruch. Tut mir leid.
Wir wissen ja alle, dass du unvorbereitet bist. Das ja
der Marquez hat auch schon 8-mal das Ding. Das
ja, aber ich glaube nicht alles in der MotoGP. Ich glaube nicht alles in der.
Ach so, ja, das kann sein.
In der 250er.
Ah, das kann sein. Ich dachte schon, das gibt's ja eigentlich gar nicht. Hä?
Also warte mal, jetzt hast du mich wirklich Weltmeistertitel. So, jetzt gucken wir mal. So.
Jetzt googeln wir hier wieder, während wir Podcast machen.
Ja, wobei, jetzt pass mal auf. Das ist
auch ein bisschen peinlich.
Jetzt pass mal auf. Ja? Stand zum Saisonende 2020. WM-Titel in der höchsten Klasse. 6, also in der höchsten Klasse. Rossi, 6 Marc Marquez. Tatsächlich. Also wir reden von der MotoGP, seit es die MotoGP gibt.
Ach so, ja, Valentino stimmt. Der Marquez, die ersten Titel waren ja in der Moto 2.
Ja, und Rossi,
ne?
Rossi hat dann auch, wir reden jetzt von MotoGP. Und da übrigens, Giovanni Di Lorenzo ist ja Jorge Lorenzo. Und der übrigens, nur damit du mal siehst, weil jetzt habe ich Wikipedia aufgemacht, dass ich nicht ganz blind bin. Lorenzo 3, Casey Stoner 2. Und ich glaube, Duren und so, die ich hier aufgezählt habe, solche Leute, die Giacomo Agostini natürlich sowieso, da gab es noch keine MotoGP. Da war es halt nur die Königsklasse, die höchste Klasse, aber da gab es noch keine MotoGP. Aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, wer jetzt momentan da vorne wegfährt bei den ganz Großen, die Namen, also Vinales, solche Leute, da bin ich nicht mehr.
Ich auch leider. Deswegen kommt immer mal wieder der Wunsch. Aber Leute, ihr merkt, ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn wir weiter über die MotoGP reden. Nee. Komm, Buschi, ich mache das einfach kurz jetzt, bevor ich es vergesse. Sonntagabend, ne, als wir dann gesagt haben, ach komm, wir nehmen Dienstag früh ab, konnte ich natürlich in Ruhe erstmal hier, ich habe auf Sky Go Formel 1 geguckt und ich nahm nebenher, ich habe dann nachher gegoogelt, das ist das Öffentlich-Rechtliche hier in Holland offensichtlich. Ich hoffe, ich habe es aber, NOS heißt das. Ich habe kurz gegoogelt, ich habe jetzt keine ewige Recherche, aber das scheint so wie ARD, ZDF bei uns zu sein. Ich schalte da rein, merke ich, das ist eine Sportsendung, sehr gut. Die schien gerade losgegangen zu sein, denn erstmal kam natürlich Fußball. Die Nationalmannschaft, Louis van Gaal, der ja leider einen Unfall hatte an der Hüfte und irgendwie nur sitzend das Training leiten konnte. So. Und dann kam, wobei ich weiß gar nicht, ob das erst am
Lass Tag mich raten, dann kam Eisschnelllauf.
Nee. Also kann auch sein, dass ich kurz da mal das nicht mitbekommen habe, weil ich nur am Handy war, aber ich kann ganz generell. Dann kam Frauenfußball. Mhm. Dann kam ein Radrennen, habe ich ehrlich gesagt noch, ein Radrennen, wo die, wie soll ich das beschreiben, so ein Rundkurs, grundsätzlich eine sehr laubige Strecke mit so, ich nenne es jetzt mal Trekkingräder. Ja, ja, da war Laub auf der Strecke und so ein ganz bisschen matschig.
Querfeldein.
Also nicht, weil die Räder sahen aus wie Rennräder, die jetzt nicht nur für
das
die
ist
komplette Querfeld Straße
ein. Das war, da war Klaus-Peter Thaler, eine Ikone, kluge. Das waren die großen deutschen Querfeldeinradfahrer.
Wo dann so Stufen sind? Also bei den
gesehen, das ist nicht Mountainbike, sondern das ist Querfeldeinradfahren. Da sind
Querfeldein, danke, so heißt er. Okay. So, Das fand ich total faszinierend. Mhm. Da waren dann bei den Männern gab es so eine richtige Treppe. Mhm. Dann bei den Frauen waren es eher, ich glaube, zumindest waren unterschiedliche Treppen. Ich habe zumindest die Frauen nie die Treppe hochrennen sehen. Mhm. Also scheinen unterschiedliche Strecken gewesen zu sein. Dann war das auch interessant, weil die einen sind über diese Stufen, die waren so 20, 30 Zentimeter hoch, drüber gesprungen. Mhm. Also wenn du so ein Bunnyhop heißt das mit dem Rad, oder? Das, ich glaube. Die anderen sind kurz abgestiegen, Rad in die Hand genommen, gelaufen ein paar Meter. Also es war faszinierend. So, dann ging es weiter. Dann kam Feldhockey. Mhm. Dann kam eine kurze, ein kurzer Beitrag oder was heißt, ein paar Minuten über Valentino Rossi. Dann, ich habe es also mir gar nicht mehr alles aufgeschrieben. Also dich hat
die Sportvielfalt beeindruckt.
So geil. Mhm. Sag mal ehrlich, das gibt, also sagt's mir gerne. Gibt's, also ich weiß, die Sportreportage ist ein bisschen bunter, aber das so, das habe ich im deutschen Fernsehen in einem bei einem großen Kanal noch nie gesehen.
Ja, das ist aber, da siehst du, da kann ich wieder von der Gnade der frühen Geburt sprechen. Das gab es tatsächlich früher auch. Wir haben übrigens, es ist ganz lustig, dass du das jetzt erwähnst, früher in der guten alten Sportreportage gab es das tatsächlich. Mhm. Da wurde Querfeldeinrich, ich sehe jetzt die Bilder vor mir, Mike Kluge, Rad über der Schulter, Matsch verschmiert, durch die Gegend stapfend mit dem Rad auf dem Kreuz. Es gab Berichte von...
Siehst du, ich kenne das nicht mal.
Ja gut, ist,
so wenig ist das präsent.
Der Fußball hat peu à peu, ohne das jetzt als direkten Vorwurf an den Fußball zu verstehen, wie gesagt, am Ende entscheiden ja immer die Zuschauer, alles verdrängt. Es gab 8 Minuten Berichte aus der Basketball-Bundesliga, TSV Bayern 04 Leverkusen gegen DTV Charlottenburg. Das gab's mal, das war Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga. Genau. Es gab TuSEM Essen Europapokal gegen HC Empor Rostock am Sonntagnachmittag. Das gab's sogar in Live-Übertragungen im ZDF. Das gab's alles mal. Es gab längere Zusammenfassungen. Das gibt's ja sporadisch noch, wenn jetzt mal eine Eiskunstlauf oder Eisschnelllauf, egal welches, WM ist, das gab es alles auch in den Öffentlich-Rechtlichen. Aber der Fußball ist mittlerweile bei uns allgegenwärtig. Geh nach Italien, Spanien, Griechenland, Frankreich, da siehst du auch Sportsendungen am Nachmittag, wo andere Sportarten wie Handball, wie Wasserball, wie Basketball, wie Leichtathletik, wie Tennis eine ganz andere Rolle spielen als bei uns in den frei empfangbaren Sendern.
Das fand ich so geil, weil es alles so pari-pari war. Und ich müsste es jetzt natürlich, kann es natürlich leider, nächsten Sonntagabend bin ich schon weg, sonst würde ich es mir wieder an. Vielleicht finde ich einen Livestream von dem NOS, in den ich in Deutschland gucken kann. Ich hatte nämlich das Gefühl, so wie, ich habe natürlich auch kein Wort verstanden oder kaum ein Wort verstanden, aber ich hatte das Gefühl, so wie die Sendung aufgebaut ist, das ist jetzt auch natürlich nicht jeden Sonntag so, dass Fußball dann querfällt ein, dann sondern was halt gerade läuft und berichtenswert ist. So kam mir diese Sendung vor. Und das ist, das fand ich einfach geil. Im Endeffekt so ein bisschen, wir sind ja auch, weil wir nur zwei Menschen sind, ne? Wir haben ja keine Redaktion hinter uns, aber so ein bisschen das, was wir versuchen im Lauschangriff zu machen als Fernsehsendung, sehr paritätisch verteilt. Ich hatte auch das Gefühl,
das Problem,
Frauenfußball das Problem, war genauso lang wie Männerfußball. Ja, Busch, du hast ja völlig recht. Ich muss mir das aber, ich weiß, dass es der Zuschauer entscheidet und es scheint die Leute nicht ausreichend zu interessieren, aber was würde ich für so eine Sportsendung geben? Oh, was hätte ich da für einen Spaß dran, ey. Da kann von mir aus jede Woche können da andere Sportarten auftauchen.
Ich bin ja bei so dir. Geil. Ich bin ja total bei dir. Ich bin ja auch Sportfan. Ich bin ja nicht ausschließlich Fußballfan. Aber bei uns, ich meine, ich habe das ja jetzt schon 100 Mal berichtet. Ist ja auch so schade. Und ich werde auch den Kampf immer weitergeben an Leute wie dich, dass ihr dafür kämpft, dass auch andere Sportarten eine Rolle spielen. Und dann guckst du aber, dann macht eben dieses absolute Topspiel 2-1 Berlin auch noch eine große Stadt. Sowas wird ja auch oft als Argument bei Einschaltquoten angefügt, dass es zu ländlich ist beim Handball, gegen Magdeburg, also eine Kraft aus dem Osten, wirklich aus dem Osten. Und das macht dann 1,7 Millionen Zuschauer, was eine geile Quote ist. Aber wenn du das vergleichst, zu der Zeit macht die Zweitliga Berichterstattung mit Jan Regensburg gegen Heidenheim, übrigens im Vorlauf der Bundesligaspiele am Samstagnachmittag, mehr Zuschauer. Das ist die Realität in Deutschland.
Hast 100% recht. Also, genau.
So, das muss man. Weißt, geht übrigens nicht gegen Regensburg und Heidenheim, bevor mir jetzt erboste Jan-Anhänger schreiben.
Könnte genauso gut Nürnberg gegen Darmstadt, was weiß ich, ist ja völlig egal. Ich weiß, hab genau verstanden, was du meinst. Weißt du, ich würde mir halt wünschen, und dass es die Privaten nicht machen, ist mir völlig klar, weil die müssen ihr Programm so gestalten, dass es gute Quoten einfährt, damit sie Werbung verkaufen, damit sie das alles finanzieren können. Bei den Öffentlich-Rechtlichen, würde ich mir das halt wünschen, dass man sagt, ja, okay, wir wollen uns auch unsere Quoten mit unseren riesen Fußballblöcken und interessiert ja auch die meisten Menschen, deswegen wollen wir das gut machen. Trotzdem, es würde sich ja nicht aus und dann macht oder dann macht's von mir aus auf hier nur für die nur online oder was weiß ich. Aber
ja, aber dann hat's ja nicht die Wirkung, die es haben sollte, Schmizo. Da sind wir ja wieder beim Punkt.
Ja, wobei stimmt das eigentlich?
Das hat ja dann nicht die
eigentlich
Wirkung.
Nee, stimmt.
Du kannst
ich wünsche
ja
mir
vieles
auch,
sehen
dass
in
neue
Streams.
Leute an den Sport ja. ran. Ja, du hast ja recht. Nee, du hast recht. Ich wünsche mir einfach eine geil gemachte. Ach, so eine, ich glaube, eine Stunde war dieses holländische Format.
Habe ich immer von geträumt.
So abgeholt.
Habe ich immer von geträumt, aber leider, wie gesagt,
so geil.
Weißt du, es gibt so ganz selten.
Das wäre doch mal dein letztes großes Projekt.
Das habe ich schon gemacht mit Ninja.
Ich meine,
ja, was, da gibt's ja gar nichts. Pass auf, Moment, stopp,
ja
ist das
die
doch.
Kohle,
darf ich auch mal was sagen oder machst du einen Monolog?
Du könntest doch, weißt du, so wie Gottschalk gesagt hat, ich gehe noch mal ins Radio, ich bringe einen Sponsor mit, dann müssen die mir auch gar nicht. Das könntest du doch auch machen.
So, Punkt 1 sehe ich gerade
als verantwortlicher Chefredakteur auf die Beine.
Punkt 1.
Das wünsche ich mir von dir. Das wünsche ich mir.
Punkt 1 sehe ich im Gegensatz zu unseren Lauschern gerade dein Gesicht, dieses mich fast in die Aggression treibende, miese
Nein,
Grinsen.
Ich wünsche mir das.
Und das Zweite, unterbrich mich nicht und fall mir nicht so extrem ins Wort, wenn ich Ninja als Beispiel aufnehme. Jetzt werden ganz viele kotzen. Es gibt so drei Dinge, wo ich glaube, dass ich mir wirklich aus Interesse am Sport und nicht aus Interesse an meiner Karriere tatsächlich, wo ich mir wirklich den Hintern aufgerissen habe. Das war über lange, lange Zeit Basketball. Da durfte ich Trittbrettfahrer sein der großen Zeit der deutschen Nationalmannschaft mit Dirk Nowitzki. Und genauso habe ich mich übrigens auch immer verstanden. Trittbrettfahrer, der das begleiten durfte. Dann glaube ich, auch das wird jetzt einige zum Durchdrehen bringen, dass ich dadurch, dass ich meine komische, pseudo-lustige Art bei Run NFL durchgedrückt habe und Dinge mit angeschoben habe, dass ich da glaube, nach Sportart einen kleinen Schub gegeben zu haben.
Das glaube ich.
Und das
auch.
Gleiche gilt für Ninja Warrior Germany, wo ich auch glaube, das ist jetzt für viele natürlich nicht Sport im Sinne von olympischem Sport, aber das ist Sport. Ich habe dir schon mal gesagt, für mich im Moment oft so aus vielerlei Gründen mit der geilste Sport überhaupt. Und da haben wir es übrigens Moment, da haben wir übrigens geschafft, eine richtige Community mitzugestalten. Ja. Ich sage ganz bewusst mitzugestalten. Und nur mal
genau
so,
das
schauen übrigens mehr Menschen und erst recht mehr junge Menschen, ja, als das Spitzenspiel der HBL im Öffentlich-Rechtlichen.
Ja. Gut.
Was
insofern
jetzt nicht in erster Linie an mir
Seelen.
Liegt, sondern an diesem fantastischen Sport und einer tollen Produktion, um das klar zu
Aber beim Buschi, mein Kern ist ja, einzelne Sachen live oder in Zusammenfassung, was weiß ich. Ich wünsche mir doch einfach
eine
so einen geilen Roundup.
Ja, eine Sportschau. Eine richtige Sportschau mit allem, was gerade wichtig war am Wochenende.
Eben nicht eine Fußballschau, sondern die Sportschau. Und sag mal, das würde mich noch interessieren, sind denn die Ninja-Athleten dann doch unter sich oder kann man so sagen, eigentlich das so die ganze Parcours-Szene kann man da mit reinziehen oder ist das dann doch wieder was ganz? Also
wie heißt der
Sport, wo man jetzt sagen könnte, unter dem versammeln sich alle so ein bisschen
ist
und
ist der Ninja-Sport tatsächlich, so begreifen die sich auch und dann
ja,
ist der Ninja-Sport und weil es eben. Also wenn du den idealtypischen Ninja-Athleten haben willst, Athletin, dann nimmst du eine Mischung aus Klettern und Parkour. Weil du Parkour extrem für Sachen wie Trampolin, für Balanceübungen gebrauchen kannst, für Tempo und Klettern natürlich extrem für die Kraftausdauer, für Griffkraft. Wenn du da eine gute Kombination hast, plus dem, was zwischen den Ohren passiert, also die weichen Faktoren, dann kannst du es ganz nach oben schaffen. An dieser Stelle der Hinweis, jetzt beginnt dann so langsam der richtige Wahnsinn mit den letzten Vorrundenshows und ab Halbfinale Staffel 6 in diesem Jahr. Leute, Freitagsabend 20.15 Uhr RTL, zieht euch warm an, es wird der komplette Wahnsinn. Das war die Werbeecke für RTL an dieser Stelle.
Ich freue mich ehrlich auch schon drauf, weil ich konnte es ja gar nicht sehen, weil ich jetzt zweimal freitagsabends hier in Holland war und auf meinem Hotelzimmer gibt es RTL, ich weiß gar nicht, holländisches
ja,
RTL.
Ja, gibt es glaube ich auch.
3 bis 8, aber ich kriege kein deutsches RTL. Ja. Ich konnte es gar nicht gucken.
Ja, du, da kann ich aber jetzt nichts zu.
Nee, nein, das ist, es ärgert mich aber ja selber.
Aber kannst du das denn aber nicht gut, dann übers Netz, über RTL Plus streamen?
Ja, die habe ich aber nicht.
Soll ich dir ein Abo besorgen?
Ja, mach das mal bitte, das wäre nett.
Ja, kann ich ja, du.
Kriegst du das hin?
Ja quasi.
Du kennst ja
Oliver Pocher hätte an dieser Stelle vor ein paar Monaten noch gesagt, ist doch mein Sender. Nein, nein, Quatsch, Quatsch, nein. Kein Künstler
kann das jemand rausschneiden mit Oliver Pocher und einfach nur so, als das ist Buschi? Das kann ich ja rausschneiden, das mache ich.
Nein, das ist ja immer so, wenn Olli,
kannst du mir da so ein Abo besorgen?
Kannst du mich mal auch mal wieder ausreden lassen oder quatschst du wieder einfach durch?
Entschuldigung.
Das gibt's gar nicht. Was ist denn heute los mit dir? Unvorbereitet und trotzdem durchquatschen. Der Olli war ja eine Phase bei RTL extrem präsent und extrem erfolgreich. Das meinte ich damit. Das war ja, der war ja jeden Tag.
Aber der ist doch so, oder? Der kapert alles und taucht dann irgendwie auch relativ schnell wieder ab. Aber das ist ja jetzt nicht mal so, ja, der macht jetzt über Jahre schon die eine Sendung, sondern das ist,
steh auf,
der macht
Männchen,
den ganzen Sender auf links,
startet,
dann ist er wieder zwei Jahre
weg. Startet nach ganz oben durch, fällt fürchterlich auf die Schnauze, kannst dir aber immer sicher sein, kommt wieder. Das ist eine Qualität, muss man einfach sagen. Jetzt sind wir aber ganz woanders gelandet.
Ich würde noch schnell mit dir in die NFL gucken.
Die Rams haben übrigens letzte Nacht verloren und zwar richtig heftig gegen San Francisco, 31-10.
Und ich finde den Fall, also erstmal Debüt von OBJ, den haben die sich auch noch geholt, immer noch. Ich werde das nie vergessen, den habe ich ja einmal interviewt im Dante-Stadion in München. Und ich weiß noch, wie, erstmal hat er mir gesagt, du, ich glaube, ich werde auf Lebenszeit ein Giant bleiben. Das war so. Ja, nee, ich finde das jetzt gar nicht, ich nehme ihm das ab. Ich glaub,
ja,
das
aber der
kann
es ja gar nicht beeinflussen im Zweifel.
Ja, aber ich glaube, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er das am Ende noch wollte.
Ja, gut.
Ich glaube nicht, dass er darum gekämpft hat, ein Giant zu bleiben, sondern er war schon auf Flo
das
dann.
Das hätte ich auch was von Masochismus gehabt.
Guter Punkt. Ja, das macht gerade keinen Spaß bei den Big Blue. Oder seit Jahren schon. Ja, jetzt ist der dann bei den Browns rausgegangen. Dann war, es war so ungefähr die ganze NFL dran, wurde zumindest reported. Jetzt landet der auch noch bei diesem Megateam in L.A. Von Miller, haben wir die letzten Wochen drüber geredet, hat gestern Nacht sein Debüt gegeben. Auch sehr unauffällig. Und die haben, weißt du, ich fand den Spielverlauf so spannend. Die starten rein, Matthew Stafford, die starten 7-1, verlieren nur gegen die Cardinals, die ja da noch ungeschlagen und so das Top-Team der NFL waren, kommen wir gleich zu, bröckelt auch schon, haben jetzt 2 am Stück verloren, Matthew Stafford 2-mal mit einem Touchdown, 2 Interceptions, also auf gut Deutsch einer richtigen Gurkenleistung. So, die starten in dieses Spiel, 3-4 Plays, Interception. San Francisco marschiert übers ganze Feld, Touchdown 7-0. Stafford kommt wieder aufs Spiel. 2. Interception und diesmal sogar ein Pick 6. Und es steht 0-14. Dann denke ich mir, ja gut, wenn du so ins Spiel rennst, hast du ja auch schon genug. Dann kommen die das 3. Mal an den Ball, machen direkt einen Touchdown. Und dann würde ich mir denken, wenn eine Mannschaft in einem richtig guten Flow und immer noch ein 7-2-Start ist, top wäre, dann sage ich, okay, da müsste was gehen. Das heißt, die machen dann ihren Touchdown, haben sich eigentlich schon wieder rausgezogen. Dann haben sie, glaube ich, Turnover on Downs, also 4. ausgespielt, nicht geschafft. 49ers machen noch einen Touchdown und so. Und dann geht das richtig dahin. Und ihr Problem war wohl, die haben im ganzen Spiel, Shanahan wollte mit aller Macht den Lauf etablieren, um Garoppolo zu entlasten. Und darauf hat L.A. keine Antwort gefunden. Und das ist ein ganz gefährliches Zeichen. Kann auch mal nur ein schlechtes Matchup sein. Das kann ich nicht beurteilen, weil dafür kenne ich die O-Line und D-Line zu schlecht. Aber da werde ich immer hellhörig. Wenn eine Mannschaft es nicht schafft, den Lauf zu stoppen, dann kriegt sie in der Regel gegen einige Teams dauerhaft ein Problem. Und das würde ich in L.A. bei allem Superkader, den die jetzt haben, und OBJ, mein Gott, der hat 2 Pässe gefangen, ich glaube, Von Miller war auch relativ unauffällig, haben große Probleme gegen die 49ers O-Line gehabt. Und die 49ers sind übrigens so ein Mittelfeldteam. Das wird ganz eng, ob die überhaupt in die Playoffs kommen. Also das finde ich schon sehr spannend. Könnte wieder so ein Ding sein von All-In gegangen und sich am Ende damit gar keinen Gefallen getan.
Ja, vielleicht dazu noch ergänzend, man sieht die Komplexität dieser Sportart Football, glaube ich, sehr schön an diesem Beispiel. OBJ, paar Tage erst im Training, erstes Spiel, Superstar, klasse Receiver, brauchen wir nicht drüber zu reden. Darnold, der wirklich auch was drauf hat, ne? Wenn es läuft, wenn der im Flow ist, dann geht's. Und du hast schon angesprochen,
Moment, Stafford.
Matthew Stafford, mal, Entschuldigung.
Ja, Sam Darnold. Ich weiß nicht warum, aber mir geht es genauso. Ich finde diese Namen irgendwie
Stafford
ähnlich.
Stafford und Darnold, ja. Wieso, also ich weiß, dass es Matthew Stafford ist. So, und jetzt pass auf. Und dann siehst du diesen ersten Versuch, der zur Interception führt. Und es war eine Route, die OBJ nicht zu Ende gelaufen ist. Und das ist, und das zeigt eine ganze Menge, wie kompliziert und komplex diese Sportart ist. Also ich sage jetzt nicht, wenn er durchgelaufen wäre, wäre das Ding angekommen, aber es war deutlich erkennbar, ich habe mir tatsächlich das nochmal angeschaut, es ist deutlich erkennbar, dass er einfach vorher das Ganze beendet. Und da waren sie sich offensichtlich nicht einig, wie das jetzt abzulaufen hat. Und Stafford wirft genau in diese, in Anführungsstrichen, Lücke. Und es ist eine Interception. Ganz spannend, aber ein sehr schöner Beleg dafür. Es ist eine sehr, sehr komplexe Sportart. Und es ist übrigens auch, also da zum Beispiel Stafford die alleinige Schuld zu geben, wenn man nochmal genau hinschaut, funktioniert nicht. OBJ läuft das nicht durch. Und dann ist es, einmal ist es so, wenn dann ein Receiver das Ding irgendwie verdattelt und droppt oder sonst wie. Und dann ist nicht immer ist eine Interception ein Scheißpass oder ein Fehler des Quarterbacks. Das ist ganz, ganz wichtig. Generell gilt aber, Schmizo, wenn man sich die Ergebnisse wieder anguckt, was bitte ist in dieser Liga los? Ich meine, die Buccaneers und Tom Brady verlieren gegen das Washington Football Team.
Stimmt. Da habe ich mir auch die Augen gerieben und Tom Brady ja auch, ne? Also sonst der perfekte Game Manager, der hatte keinen guten Tag, aber du kannst doch nicht, also gut, die sind jetzt nicht eine Gurken.
Nein, aber das denkst du ja nicht. Ja.
Aber dass die sich 29 von denen fangen, das hätte ich.
Und Seattle 0-17, glaube ich, gegen Green Bay.
Da sieht man, was die Packers, ne? Ja. Beim Comeback von Russell Wilson, der einen grauenhaften Tag hatte, der hat die Hälfte aller Pässe angefangen. Der hatte pro Pass unter 5 Yards, das ist Horror. Mhm. So 6-7 Yards sind gut, ab 8 aufwärts ist es richtig.
Vielleicht
gut
nicht
pro
immer Pass. Eine gute Idee, zu schnell zurückzukommen.
So, das war wirklich, also Wahnsinn. Null, also und da sieht man, was dieses Jahr, also wirklich, die Packers, die Defense war ja jahrelang, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, der Rodgers muss seine Defense und vor allem ohne vernünftige Receiver da durchmarschieren. Dieses Jahr ist wirklich das Team drumherum richtig gut, 17-0 muss man gegen die Seahawks mit Wilson erstmal schaffen. Buccaneers habe ich auch gestaunt, die Cardinals haben
verloren,
wir ja schon drüber geredet, ne? Aber sehr deutlich, also jetzt
gegen?
Sind die Verletzte gegen die Carolina Panthers.
Ah, Cam
das
Newton,
war
ja, das Comeback.
Das habe ich sogar gesehen. Ich habe wieder kurz in die deutsche Konferenz reingeguckt. Das war geil. Ja. Der kommt, das ist halt Cam, er ist halt immer noch Superman, ne? Ist nur auf der Bank gesessen erstmal und Walker war auch der klare Starting Quarterback. Der hat auch fast alle Snaps gespielt. Aber dann stehen die an der Goal Line. Mhm. Cam Newton kommt, Cam Newton läuft, Touchdown. Ja. Erster Snap, den er spielt bei seinem Comeback bei den Panthers, die er schon mal vor 6 Jahren, du hast es kommentiert, in den Super Bowl geführt hat. Wahnsinn. Und dann später wirft er auch noch einen Touchdown-Pass. Das war schon, manchmal ist es einfach geil. Panthers haben damit schon noch Chancen mit 5-5 auf die Playoffs.
Ja, in der Division ist ja der Teufel los. Ne? Sowieso in vielen Divisions kannst du überhaupt nicht sagen, wer da am Ende als Division-Sieger durchmacht. Marschiert. Das ist spannend, das ist echt spannend.
Die Chiefs haben sich wieder, weil jetzt muss
Mahomes 5 Touchdown-Pässe, 407 Yards, glaube ich. Da war er wieder. Ne?
Das ist Wahnsinn, oder? Das ist wieder, also 5-0. Ja. Das ist so, das ist wie im Fußball 5-0. 5 Touchdowns, 0 Interceptions, das ist Wahnsinn. Ja, Carolina, also ich glaube immer noch, dass die Buccaneers, die haben einen Sieg mehr und ja noch ein Spiel in der Hand sozusagen, wir haben erst 9 Spiele gespielt, dass die in der Division durchgehen werden in der NFC South. Trotzdem, um sich als Zweiter noch zu qualifizieren, ich halte das auch nicht für ausgeschlossen, wenn die Panthers jetzt doch nochmal laufen, das ist echt spannend. Und sonst gab es noch irgendwas ganz Außergewöhnliches? Ich glaube, das Wichtige hatten wir schon, nicht, dass ich jetzt irgendwas vergessen habe.
Wir sind auch schon ganz schön lang, Schmizo.
Ja, hast recht, habe ich, ach so, Fußball wollten wir noch kurz machen.
Ich nicht.
Ja,
ich stelle mich schon mal auf Katar ein.
Ich lasse das. Was ist eigentlich aus dem wunderbar angelaufenen Projekt Boykott Katar geworden? Das hat Hansi Flick ja komplett verkackt. Die sind ja jetzt souverän durchmarschiert und haben alles gewonnen.
Also, ja, also Punkt 1.
Auftrag völlig missverstanden.
Punkt 1, ich habe da auch in der Glanzparade mit Wolf drüber gesprochen, man muss ja schon ein bisschen vorsichtig sein. Punkt 1, klar ist, es macht offensichtlich auch allen Spielern wieder Bock, Nationalmannschaft zu spielen. Das spürt man schon, da ist so eine, das klingt immer so komisch, aber so eine Aufbruchstimmung, das macht Spaß.
Ist schon stark, oder? Jetzt
ja.
Mal, was Flick wieder, ey, das ist
ja,
nichts,
nur,
der hat die
nur
wirklich
bitte.
Phase übernommen, aber die Gruppe so. War natürlich auch sehr dankbar.
So, jetzt kann man sagen, ja, aber sie haben trotzdem Armenien, zu Hause gegen Nordmazedonien verloren, aber in dieser Gruppe, so jetzt kommen wir noch zu einem Thema, habe ich wie gesagt, ist immer schwierig, wenn man zwei Podcasts hat, du weißt das ja im Thema Handball auch, aber diese. Also nochmal, Gratulation an die deutsche Fußballnationalmannschaft, dass sie an dem Turnier teilnehmen werden im nächsten Winter, also 2022, das an mir komplett vorübergehen wird, weil ich keinen Bock drauf habe. Aber schlimm, diese Verabschiedung von Joachim Löw in Wolfsburg.
Ah, ich habe es nicht gesehen.
Naja, in
ja,
Wolfsburg gegen Liechtenstein.
Ach so, ja.
Von Spalier,
genau,
wo auch wichtige Weltmeister dann gar nicht da sind. Kein Vorwurf an irgendeinen im Speziellen, aber das hat mir, auch wenn die letzten zwei Jahre da sicherlich einiges nicht mehr so super gelaufen ist, auch wegen des Trainers, keine Ahnung. Aber das war so, das hatte für mich, ist nur mein Eindruck übrigens, ne, immer nur eine Meinung, so was Unwürdiges. An einem Abend in Wolfsburg gegen Liechtenstein, bitte.
Ich bin voll bei dir. Genau, das ging als Meme auch schon durchs Internet, irgendwie so. Ein lachender Löw hier, wenn du endlich verabschiedet und für deine Verdienste nochmal gefeiert wirst, ja. Und dann so ein Grumpy Löw.
Das Schönste war der Flocati-Teppich von Mats Hummels, den er anhatte.
Ach, jetzt komm.
Nein, geiler Mantel. So? Der Mats ist ein geiler Typ und der kann es tragen, aber trotzdem, darüber wurde mehr geschrieben als über den Abschied
Mantel?
Von Löw.
Ja, genau, das, ja. Ja, das ist, und ich muss das nochmal, du bist ja nicht ganz so, ich finde schon nochmal, ich bin voll dabei, dass das alles seit 2016 ganz grob, Ausnahme Confed Cup, sagen wir seit 2017 ganz großer Käse war, trotzdem. Ich habe, also mich hat Jogi Löw wieder für die Nationalmannschaft
begeistert. Ja, das nehme ich dir doch gar nicht weg. Also, ich hätte nur gesagt, nach 2018 wäre ein Cut gut gewesen, aber wenn man aus dem Rathaus rauskommt, ist man immer schlauer.
So, eine Sache noch, Buschi, in aller Kürze, wir werden da sicher rund um den Jahreswechsel wieder viel drüber reden. Fabian Schmutzler.
Ah, da, 16-Jähriger, ne?
Gebe ich zu, noch nicht. Genau, der hat mit knapp über 16 Jahren, als ich glaube zweitjüngster ever, gab mal einen jüngeren Holländer, ich hoffe, ich bin richtig, sonst vergesst das. Es gab mal einen Jungen, der hat mit frisch 16 geworden, 50, 60, der wird die WM spielen, im Ellipelli mit, ich glaube, 16 Jahren und 57 Tagen. Wahnsinn. Und das Krasse ist bei dem, also der muss, man muss immer vorsichtig sein, weil Max Hopp war und ist auch ein extrem talentierter Dartsportler, aber da ist die Birne ja so wichtig wie nichts anderes. Aber ich habe schon sehr gestaunt, weil der hat sozusagen diese zweite Tour, so eine Art Entwicklungstour gespielt. Aber weil er noch so jung war, konnte der nur die zweite Hälfte spielen und hat die trotzdem als Zweitplatzierter abgeschlossen. Der Erstplatzierte hatte sich schon auf anderem Wege für die WM qualifiziert. Das klingt schon sehr eindrucksvoll. Ich kann das nicht ganz bewerten, aber da habe ich schon sehr also das ist ja, weißt du, wenn du nur eine halbe Saison mitspielst und trotzdem Zweiter wirst, dann hast du ja offensichtlich einen ganz guten Run gehabt.
Ja, also muss man immer vorsichtig sein. Man hat schon die wildesten Sachen im Dartsport erlebt. Auch so Leute, die tauchen einmal auf, spielen auch ein Riesenturnier, teilweise sogar eine Riesen-WM und dann hörst du drei Jahre nichts mehr davon. Das ist halt ein sehr komplexer, verrückter Sport.
Dieser Michael van Gerwen, da war das immer so, ne?
Es ist der
Entschuldigung.
Wahnsinn. Nein, aber pass auf.
Wisst ihr, wer ist denn, das war witzig, weil Michael van Gerwen ist ungefähr der konstanteste Dartspieler der letzten 10
Jahre. Ja, mit der Einschränkung, dass dieses Jahr Michael van Gerwen aber sowas von verwundbar ist, dass es scheppert im Gebälk.
Ich bin noch gar nicht
drin. Pass auf, was ich noch sagen möchte. Es ist wichtig für den deutschen Dartsport, dass wir eben, wir haben The German Giant, Gabriel Clemens am Start bei der WM. Wir haben den Schindler am Start, der übrigens Gervin Price geschlagen hat jetzt bei der World Series. Hat
den Weltmeister.
Genau. Wir haben den Schmutzler. Ich weiß nicht, ob noch irgendjemand sich noch irgendwie.
Ja, ist, scheiße, jetzt habe ich den Namen nicht. Es ist noch ein Vierter, wenn ich hoffe jetzt, hier ist kein dünnes, ich glaube, es ist schon noch ein Vierter qualifiziert und Max Hopp kann auch noch dazukommen.
So, das wäre natürlich, wenn es am Ende wirklich fünf sind, wäre natürlich ganz, ganz großartig, wenn das funktioniert. Und ja, wir werden.
Oder sind es drei und Hopp könnte der Vierte, kann auch sein. Es sind drei oder vier, aber trotzdem, das ist schon, finde ich gut. Ja. Das ist drei oder vier mal mindestens geil.
Ja, und dann werden wir natürlich rund um den Jahreswechsel über Darts sprechen und natürlich über so Dinge wie den Boxing Day in der Premier League und hast du nicht gesehen, das werden wir dann alles machen. Da werde ich dir wieder die Spielfläche überlassen. Was steht denn, ja gut, du bleibst jetzt, du machst noch 99 bis Sonntag, Sonntag dann Premier League?
Nee, weil das Match of the Week ist Liverpool-Arsenal, guck da gerne rein, Samstag 18:30
Uhr. Wer macht das dann?
Das macht Toni dieses Toni Mal. Toni Tomic? Mit Mladen zusammen, wenn ich mich nicht irre, das ist sehr cool, weil die sich gut verstehen, auch schon ein bisschen länger kennen. Okay. Ich glaube, das werden die gut hinkriegen und genau, deswegen, ich sag's dir, ich bin auch so, das ist, wobei dir muss ich das nicht erzählen, dir geht's bei Ninja, wobei du hast da schon mehr Erfahrung. Ich bin so in diese Welt, also wirklich so dumm das klingt, ich war so ein bisschen, wenn ich dann hier mal so wieder meine üblichen Sportseiten aufmache und dann merke ich so, ja Moment mal, die Welt dreht sich ja einfach weiter, obwohl ich bin so in dieser Sendung, für mich gibt es nur diese Sendung, es ist sogar, ich stehe auf, gehe frühstücken, gehe in diese Sendung, wir kümmern uns den ganzen Tag drum, um 20 Uhr höre ich auf, esse noch was und flagge mich ins Bett und viel mehr mache ich nicht, weil ich dann auch erledigt bin, das ist so geil, wie man da eintaucht.
Das ist ja gut, wichtig ist, dass es, wenn dann wieder eine Pause ist oder die Aufzeichnungen beendet sind, dass es auch wieder was anderes als diese Sendung gibt, aber da bin ich guter Dinge, dann gibt es ja wieder die Premier League und hin und wieder achtest du drauf, dass es dann außerhalb des ganzen Wahnsinns auch einfach noch Leben gibt. Ja? Hunde, Wald, eventuell ja auch eine Ehefrau. Es gibt Dinge, da kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja?
Doch, kann ich mir vorstellen. Ich komme dich und Pebbles mal wieder besuchen.
Ja, ich weiß gar nicht, wenn du Sonntag zurückkommst, nächsten Montag haust du dann wieder ab oder bleibst du erstmal in München?
Nee, dann bin ich genau, nee, also dann
das heißt,
bin ich erstmal
da. Du könntest dann nächsten Montag herkommen, weil das ist dann die letzte Chance für längere Zeit.
Ach so, weil dann bist
geht's
du wieder
für mich
in Köln.
Auf Hardcore-Tour.
Oh, dann machen wir das, aber komm, bevor wir die Lauscher damit nerven, das machen wir. Was steht denn bei dir
bei
die Woche
mir steht
an? Du machst ja wahrscheinlich Samstag Konferenz,
ja, ihr könnt oder? Schon die Glanzparade wie auch den Lauschangriff hören. Mhm. Die Glanzparade kann man auch gucken. Dann steht am Samstag die Bundesliga-Konferenz. Ich habe Leverkusen gegen Bochum und ja, Freitag Ninja ist längst aufgezeichnet, 20.15 Uhr RTL, Freitagabend. Und dann nächsten Montag geht es dann wieder weiter mit Glanzparade und Lauschangriff. Also es ist alles relativ entspannt. Ich mache aber im Moment auch eine Zweitausbildung zum Förster, weil ich den Perlacher Forst so intensiv kennenlerne, weil unser etwas überdrehter Hund, wie gesagt, also Pebbles, die geht ab wie Schmitz' Katze. Ich muss jetzt auch gleich schon wieder los.
Also da möchte ich jetzt nicht, also da habe ich ein bisschen Angst. Ich hoffe, es gibt da auch noch professionelle Förster, weil da traue ich dir nicht ganz, ob du dem gewachsen bist, ehrlich gesagt.
Doch, ich weißt du, ich habe den Handballsport auf eine völlig neue Ebene gehievt.
So, jetzt ist Schluss. Ich habe dir das jetzt ein paar Mal durchgehen lassen. Ich werde das nicht rausschneiden.
Ich habe den Basketballsport medial hingerichtet und jetzt widme ich mich dem Wald. Ja.
So. Das war ein schönes Schlusswort. Ja. Passt auf euch auf, liebe Lauscher. Bleibt gesund.
Tschüss.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals. War das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lauschangriff. Lauschangriff. Lauschangriff.